Guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen.
Vor einem Jahr haben sich sie zurückbenannt in Wismut Gera. Wollten alte Tugenden wiederbeleben und so begannen sie hier auch. Liebold holt die Ecke raus. Christian Petzold aus Bischofswerda zurückgekommen, mit der zweiten Ecke ins Nichts. Aber das störte auf den Rängen keinen. Gera begriff dieses Spiel als Fußballfest bei herrlichem Wetter. Von der Tribüne der Ruf, sehr schön, und das ist Francis Wetzel. Guter Mann, abgeblockt von Alexander Vogt. Wetzel letzte Saison mit 11 Toren für sein Team. Orlando fällt und der Pfiff kommt. Es gibt 11 Meter. Udo Korn, ein Rückstand in der ersten halben Stunde, den müssen wir unbedingt verhindern. Jetzt sieht er, wie sich Thorsten Ziegner den Ball zurechtlegt. In der Liga hat er im ersten Spieltag gegen Heidenheim getroffen, jetzt gegen Reiter. Jener führt 1:0 bei Wismut Gera. Marc Reiter im Gera-Tor, in Jena ist er zu Hause. Er wählt die falsche Ecke bzw. wird von Ziegner verladen. Jena allerdings suchte die Vorentscheidung. Ziegner auf Henge. Der dreht sich schön. Sebastian Henge. Und wieder Reiter, der ein Fitnesscenter betreibt. Ausgerechnet in Jena. Geh zum Fußball in deiner Stadt. Viele Gera sympathisieren historisch mit dem FC Carl Zeiss. Aber die Stimmung heute im Gera-Block tatsächlich besser. Und dann kommt einer aus der zweiten Reihe, hält einfach mal drauf. Und der Ball ist drin! Unglaublich, das 1:1. Gera wackelt am großen FC Carl Zeiss. Alle nach hinten, hinein in die Fankurve. Jetzt war es das erhoffte Fußballfest. Vor 25 Jahren traf Vater Ralf. Heute macht's der Sohn ihm nach. 1985, da war es ein 1:4. 2010 steht's 1:1. Jetzt war's ganz knapp. Lothar Kopioweit, ohne jede Reaktion. Die 55. Minute, Ecke Ziegner. Es wird eine kuriose Szene. Da kommt Henge. Da kommt Orlando. Und dann stürzt sich ein Rudel über die Jena Angreifer. Sie verteidigten mit Mann und Maus und ganz hinten drin stand Marc Reiter. Zweimal hält er hier, der Gera-Torwart, zweimal fantastisch. Erst gegen Henke mit dem Fuß und dann gegen Orlando mit dem Oberkörper. Das 1:1 gegen Wismut Gera hatte schon wieder hohes Blamagepotenzial für den FC Carl Zeiss. Deswegen versuchten sie es. Da ist Kopioweit, da ist Henge und da ist wieder Reiter. Sie musste einfach rein, aber Reiter mit 1000 Händen. Die 96. Minute, Freistoß Obanski. Und da muss Nulle tatsächlich nochmal eingreifen. Klärt im Duett mit Ziegner. Wismut Gera in dieser Szene ganz nah dran an der Pokalsensation.
Ich sag mal, wer sich nicht fühlt, volles Rohr. Hä? Ich vielleicht so bitte in die Ecke rein und dann nicht in den Hut weg. Er sagt, scheiße, ich bin nicht richtig sicher. Volles Rohr drauf.
Was ist denn selbst? Ja? An die Schützen, ganz klares Ding. Wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, ey, es gibt nur eins, volle Kanone in eine Ecke und da hat's gehupt. Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und den Feuer, Leute. Okay? 1:2, 1:1!
Reimann hatte getroffen, Kwiatkowski hatte getroffen, jetzt Tobias Kopioweit, nur an den Pfosten. Der zweite Jener Schütze scheitert. Jetzt Gera im Vorteil, wenn Obanski trifft, wenn er trifft. Er tut's genau in die Mitte des Tores. Jetzt war Gera vorn. Dann Christian Petzold, 2 Saisontore. Zurückgekommen aus Bischofswerda, er touchiert nur die Latte. Die Gehrer stehen im Verbund. Alexander Vogt dreht sich und trifft. Marc Reiter, er war noch dran. André Jahn in der 115. Minute eingewechselt, womöglich nur fürs Elfmeterschießen. Er muss jetzt treffen, sonst ist Jena weiter. Unfassbar! Doppelpfosten! Und so siegt Jena in Gera.
Ein Riesenerlebnis, denke ich, so ein Spiel gemacht zu haben, auch so viel Glück gehabt zu haben. Nichtsdestotrotz überwiegt jetzt natürlich bei uns die Unzufriedenheit. Denn wir hatten den großen Favoriten, die Profis im Elfmeterschießen, haben das eigentlich auch ganz gut gemacht und dann war uns halt das Aluminium im Weg.
Ja, ich denke schon, wenn der erste Frust weg ist, in einer Stunde oder sowas, dann sieht das besser aus. Da sehen wir, dass wir für ein riesiges Spiel gemacht haben und da werden wir auch ein bisschen feiern noch.
Genau vor 10 Jahren sorgte das mit Spannung erwartete Derby für einen historischen Zuschauerzuspruch. Leider fand der Verein aktuell keine Gelegenheit, diesen besonderen historischen Moment zu würdigen. Wir wollen das aber heute tun, denn für mich ist es das Spiel meines Lebens in 39 Jahren Wismut-Leidenschaft. Und daran wollen wir an den Februar 2011 erinnern, als im altehrwürdigen Stadion am Steg 1100 Zuschauer ein spannendes 0:0 sahen. Ein Derby voller Emotionen gab es auch im Rückspiel. Dann vor 1027 Zuschauern im Stadion der Freundschaft. Der bisher ungeschlagene oder der bis dahin ungeschlagene Verbandsligameister 1. FC Gera 03 verlor gegen die leidenschaftlich kämpfende BSG 11 mit 2:1. Und daran hatte auch der Torwart Marc Reiter seinen ganz wesentlichen Anteil. 2 Jahre und 6 Monate stand der Keeper in den Diensten der BSG Wismut Gera und wir wollen heute mit ihm über seine Karriere und das vielleicht wichtigste Spiel der BSG Wismut Gera reden. Glück auf, Marc, ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen.
Hallo, Glück auf.
Wie geht es dir aktuell? Ich weiß, du bist ein Inhaber eines Fitnessstudios in Jena. Und wir nehmen heute auf und wer das später anhört, heute ist eben noch der Lockdown und die Fitnessstudios haben sehr lange zu und das sorgt natürlich für große Unzufriedenheit und ich nehme an, die teilst du so ein bisschen, oder?
Ja, das ist ja völlig normal, sage ich mal. Gesundheitlich geht's mir gut, Familie geht's gut, das ist also alles schön, aber natürlich die geschäftlichen Sachen, das sind natürlich Herausforderungen der heutigen Zeit, die eigentlich fast nicht zu bewältigen sind. Vor allen Dingen, wenn man die weitere Entwicklung sieht. Das ist ja nicht bei uns so, dass man einfach, wenn wir wieder aufmachen dürfen, der Schnitzel wieder verkauft und es ist alles wieder schön, sondern wir machen ja eigentlich jetzt unsere Mitgliedschaften für die nächsten Jahre. Und da fehlt uns nicht nur jetzt aktuell sehr, sehr, sehr viel Geld, sondern auch über die nächsten Jahre, selbst wenn wir wieder aufmachen dürfen, starten wir mit einem erheblichen Minus. Und da weiß ich so, im Moment so selbst auch noch nicht so wirklich, wie das funktionieren soll. Das heißt, da ist schon natürlich sehr viel Schwierigkeiten im Moment auf dem Tisch.
Nun sind wir ein Podcast ohne Werbung, aber ich denke, wir dürfen berichten über dein Fitnessstudio. Seit wann hast du das Fitnessstudio und was ist das Besondere an deinem Studio?
Also ich bin jetzt Inhaber von dem Studio seit 16 Jahren, habe das damals neu aufgemacht. Im Zentrum von Jena, das heißt, wir haben da wirklich eine sehr, sehr gute Lage, sehr, sehr gute Lage in der Innenstadt. Da wissen wir gleich, das ist auch ein sehr, sehr hoher Preis, der da zu zahlen ist an Mieten und so weiter. Und mein Studio zeichnet eigentlich aus das Design. Das heißt, wir sind da sehr, sehr fortschrittlich vom Design. Ich sage auch immer gerne Designstudio und haben eine Mischung aus Beauty und Fitness zu einem sehr, sehr angemessenen Preis.
Das ist am Holzmarkt, richtig?
Das ist direkt am Holzmarkt, genau.
Okay. Wie bist du darauf gekommen, ein Fitnessstudio zu eröffnen? Du warst schon immer etwas in dem Bereich tätig, oder?
Ich war schon immer in dem Bereich tätig. Ich habe damals, wo ich bei Rot-Weiß Erfurt in der Jugend gespielt habe, angefangen, in den Kraftraum zu gehen, habe da einen sehr guten Betreuer gehabt mit Michael Siegner. Und so bin ich reingerutscht. Dann habe ich während meines Studiums mir ein bisschen Geld noch im Fitnessstudio in Jena dazu verdient. Und irgendwann war ich halt fertig mit dem Studium. Und dann kam mal die Frage, was machst du? Und da habe ich damals meinen ehemaligen Chef gefragt, wie sieht das aus? Bekomme ich eine Festanstellung bei euch? Und da haben sie gesagt, nein, machen wir nicht, aber du kannst das Studio gerne haben. So der grobe Umriss. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke, wie ich finanziell das stemmen kann, mache es an einem anderen Ort mit einer besseren Lage. Und so ist das dann Schritt für Schritt entstanden, habe mich vergrößert, viele Sachen dazu gemacht. Gerade im Beauty-Bereich sind wir da ganz anders aufgestellt als die meisten anderen Fitnessstudios. Und so ist der Gang losgegangen.
Und wenn du jetzt mal das Thema Pandemie rausnimmst, jemals bereut die Entscheidung oder ist das genau das Richtige für dich und passt?
Jemals bereut kann man nicht sagen. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen im Geschäftsleben, das ist völlig normal. In der Fitnessbranche ist es extrem schwierig. Da gibt es sehr, sehr viele Discounter, die kein Geld damit verdienen wollen, eigentlich das nur als Umschlagplatz für andere Sachen nehmen. Wenn man da mal die Impressums von anderen Studios anguckt, dann taucht da ganz oft auf Spielautomaten, Firma, Casinos, Firma und die. Das ist halt für uns sehr, sehr schwierig, wenn jemand als in der Konkurrenz kein Geld verdienen will. Der macht dann natürlich den Markt sehr, sehr kaputt. Deshalb ist es schon sehr, sehr schwierig. Ich würde es jederzeit wieder machen. Das ist das, was ich gerne mache. Das ist das, wofür ich lebe. Aber wie gesagt, die Situation ist auch vor Corona schon sehr schwieriger geworden.
Okay, anspruchsvoll auf jeden Fall.
Ja.
Ja, es gab mal ein Interview mit Jens Lohse und da wurden die Daten genannt. 1,82 Meter groß und 94 Kilogramm schwer. Das klingt recht dramatisch, aber in der Verbindung mit Fitnessstudio weiß jeder Bescheid, wo die Schwere herkommt. Wäre es frech von mir, dich als eitel zu bezeichnen? Also wir haben ja oft miteinander gesprochen. Ich saß ja oft neben dir am Tor, insbesondere dann bei den Spielen eben gegen Karl Zeiss Jena und Gera 03, weil ich befürchtete, dass auf der Seite was passiert, was dann manchmal gar nicht passiert ist. Und dir war es immer wichtig, wie du auch abgebildet wirst, beziehungsweise hast du eine Späße darüber gemacht. Aber sagen wir mal so, der Sport war dir schon immer wichtig, oder? Also du hast sehr früh angefangen, auch mit Fußball.
Ja, ich habe mit 5, 6 Jahren angefangen mit Fußball. Und für uns gab es früher nichts anderes. Wir haben jeden Tag draußen gebolzt, bis es dunkel war, bis wir uns die Bälle vom Kopf geschossen haben, weil wir es nicht mehr gesehen haben. Und natürlich für jemand, der Sport macht, der Fitness macht, eine gewisse Eitelkeit gehört da natürlich dazu. Aber ich würde das jetzt nicht, sag ich mal, so raussehen. Klar habe ich meine Späße gemacht, habe gesagt, warte, ich muss den Bauch einziehen, bevor du auf den Auslöser drückst. Das mache ich jetzt immer noch so. Wie du gesagt hast, 1,82 stimmt das Gewicht. Das ist sehr großen Schwankungen gewesen. Ich habe auch schon 110 Kilo gehabt. Jetzt bin ich gerade wieder gut bei 95 Kilo. Aber das ist mit Muskelmasse, Lebengewicht ist das für mich völlig okay. Ich bin da nicht so, das habe ich auch noch nie, dass ich jetzt auf 1 oder 2 Kilo geguckt habe. Mir war wichtig, dass ich mich im Tor gut bewegen konnte, dass ich auch eine Wucht hatte, dass die Stürmer auch mal gezuckt haben. Und das hat eigentlich bis zum Schluss ganz gut geklappt.
Das denke ich auch. Und wir wollen nochmal an den Anfang gehen. Ich habe nur etwas gefunden, dass du mal in Bad Langensalza gespielt haben musst. Wo hat denn deine Fußballkarriere angefangen?
Also ich komme vom Dorf, ich komme aus einem kleinen Ort Beringen, das liegt im Dreieck zwischen Gotha, Bad Langensalza und Eisenach und habe da die ersten Jahre gespielt, dann zeitweise mit Sondergenehmigung, dass ich noch bei Bad Langensalza gespielt habe, da habe ich Samstag im Dorf gespielt und Sonntag in der Stadt sozusagen, was dann Bezirksliga schon war.
Und, direkt bei den Preußen, oder?
Ja, da genau, bei Preußen Bad Langensalza, okay. Genau, damals hieß es Landbau Bad Langensalza. Ja,
genau.
Und so ging das dann Schritt für Schritt weiter über die Auswahlen, über die Kreisauswahl, Bezirksauswahl, damals Landesauswahl und so.
War das noch zu DDR-Zeiten dann, wo du
in Ja.
Okay, und wie lief das damals? Also da wurdest du vor Ort gescoutet und hieß es, du kommst mit in die Auswahl oder dein Trainer hat dich empfohlen oder wie lief das?
Nee, das ging also dadurch, dass wir da auf dem Dorf, sage ich mal, wir sehr, sehr, sehr gut waren. Wir haben da also auch zu Hallenmeisterschaften sind wir bis ins Finale vom Bezirk gekommen gegen Rot-Weiß Erfurt und so weiter und das auch bei anderen Turnieren. Das heißt, wir haben uns da immer schon mit den ganz Großen in dem Fall gemessen und deshalb sind wir natürlich, mein Kumpel, der war Stürmer, der hat die Tore geschossen, ich habe hinten zugemacht. Wir waren da sehr schnell im Fokus und deshalb ging das war nach DDR-Zeiten. Ich habe die letzten DDR-Meisterschaften noch in meiner Altersklasse gespielt. Da war das in Parchim. Das ist so ähnlich, wie es jetzt immer in Duisburg die Länderwettkämpfe sind. Und so ist das dann gekommen. Und dann ist man natürlich auch in Fokus gekommen von Rot-Weiß oder Carl Zeiss Jena. Das war ja dann normal, wenn wir immer gegen die gespielt haben. Und natürlich habe ich ein bisschen mehr zu tun bekommen als den ihrer Torhüter. Und dann war das für mich auch ein bisschen einfacher, mich zu zeigen.
Okay, das heißt also Bezirksauswahl Bad Langensalza, dann kam der politische
Umbruch. Bezirksauswahl Erfurt, Kreisauswahl Erfurt. Bad Langensalza, Bezirksauswahl Erfurt, genau.
Okay, und dann musst du ja irgendwann, also nach der Wende, ihr blieb, du warst einer derjenigen, die hier blieb und weiter Fußball gespielt hat.
Ja.
Und du bist dann irgendwo nach Gotha gekommen oder war da eine Zwischenstation Erfurt dabei?
Nee, ich bin dann als Jugendlicher nach Erfurt gekommen, ab der B-Jugend.
Okay.
War dann Interesse da und dann war ich auch noch ein Jahr Männerbereich da, aber das war schon sehr, sehr schwierig. Dann sind Sachen gekommen, dann war in Erfurt ein bisschen auch die Insolvenzprobleme da. Bin dann nach Jena gewechselt. Eigentlich sind die Leute nicht in der Jugend aneinander gegangen, sag ich mal, an die eigenen, an die Vereine. Aber da war das Problem Robert Enke. Das heißt, der war ja Nationaltorhüter damals schon im Jugendbereich und da stand fest, dass er Jena verlässt. Und da haben die natürlich einen adäquaten Ersatz gesucht. Jena erste Mannschaft war damals zweite Liga und ich bin dann in der A-Jugend und in der zweiten Mannschaft praktisch dahin gewechselt.
Wann war das?
Ja, da war ich 17, 78 geboren.
Okay.
Schnell mal einen Taschenrechner
spielen. Ja,
okay. Und da war noch, wie gesagt, da war Jena noch Zweitliga, auch stabil zweite Liga. Mhm. Und das war noch mal ein ganz anderes Niveau, als wir das in Erfurt hatten, auch von den Bedingungen natürlich, von den Plätzen da in Jena sind da im Paradies 15 Fußballplätze und in Erfurt mussten wir ständig zum Zyax gebreitet durch die ganze Stadt rammeln, eine Stunde zum Training als Jugendliche und so weiter. Und da war schon ein bisschen mehr gegeben in Jena, das war schon eine andere Hausnummer und da bin ich eigentlich jetzt, seitdem bin ich eigentlich in Jena, seitdem ich 17 bin.
Und was waren damals, als du bei Jena warst, so die Persönlichkeiten, also wenn du sagst, auch erste Mannschaft, zweite Liga?
Ja, als Trainer, wir haben da schon vormittags mittrainieren können mit der ersten Mannschaft und da waren als Trainer Eberhard Vogel und Conny Weise, ich meine, das ist Olympiasieger und da ist natürlich schon ein bisschen, wo man was lernen kann auf jeden Fall. Und übrigens, der Conny Weise kommt heute zu mir ins Fitnessstudio und trainiert bei mir.
Cool.
Früher habe ich bei ihm trainiert, jetzt trainiert er bei mir. Sehr schöne Anekdote. Und Persönlichkeiten, da waren natürlich, das waren Zweitliga-Zeiten, wie gesagt, da waren Milos Nedic, Rajkovic waren da sehr bekannte, der Bernd Schneider hat da noch gespielt, Marc Zimmermann hat da noch gespielt, also da, das war schon, Benno Weber, da waren schon ein paar sehr bekannte noch mit dabei.
Und das war eine Zeit, wo du dich wohlgefühlt hast?
Ja, auf jeden Fall. Das muss ich sagen, da, das waren auch, obwohl ich da als 18-Jähriger sag ich mal, in einem Zweitliga-Kader mittrainieren konnte, das war schon beeindruckend.
Okay. Du hast von Anfang an, also Torwart war eigentlich immer dein Favorite oder wie kam, ja.
Ja, von Anfang an so, eigentlich wie man es heute auch sieht. Du bist der Kleinste, beim Training wirst du vorgestellt, weil die anderen alle 3 Jahre älter waren. Und so bin ich im Tor gelandet von Anfang an, habe dann zeitlich auch mal ein paar Spiele draußen gemacht, was ja auch immer gut ist für die Technik, aber grundsätzlich war ich ein Leben lang im Tor.
Gab es für dich jemals irgendwelche Vorbilder, wo du gesagt hast, zu dem schaue ich auf, deswegen will ich Torwart sein, oder war das einfach für dich einfach, das hat gepasst und du hast das gerne gemacht?
Das hat von Anfang an gepasst, natürlich hat man Vorbilder, das ist ganz klar, ich werde nicht vergessen, wo wir eine Auszeichnung bekommen haben für die Bezirkswahl Erfurt und da stand weiß ich nicht, weil es war ein Parteisekretär, irgendwas stand vor mir und hat gefragt, na, und René Müller dein Vorbild? Und ich habe gesagt, nein, Raimund Aumann mein Vorbild. So wurden die Augen geleiert, ja. Aber nein, und später dann war es, sage ich mal, der Peter Schmeichel, das war schon so ein bisschen, sage mal, was ich als Vorbild genommen habe, auch wenn es vom Körperbild eine andere Spielweise war, als das, was ich mit meinen nur 1,82 Meter an den Tag legen konnte. Aber heutzutage ist so, heute gucke ich mir alles an. Heute finde ich jemanden gut oder schlecht. Genauso bei den Mannschaften, aber ich habe weder eine richtige Mannschaft, wo ich der Fan bin, weil es für mich trotzdem alles Menschen sind, sage ich mal, die auch normal sind. Da mache ich jetzt keinen Hype um irgendjemanden, aber es gibt natürlich Torhüter, Spieler, Vereine, wo ich sage, das gucke ich mir gerne an.
Du bist dann aus Jena, dann aber irgendwann nach Gotha gekommen, oder?
Dann war ich 2 Jahre in Gotha, genau.
Und wie kam es dazu?
Das war auch wieder so eine Umbruchzeit in Jena. Als Torhüter will man ja auch irgendwie mal spielen. Und wenn der Ersatztorwart von der ersten Mannschaft immer runterkommt in die zweite, ich war immer so als dritter Torwart gelistet, dann wird es irgendwann auch mal schwierig. Dann kommst du mit einem Trainer besser hin als mit dem anderen. Dann der Trainer, der dich gehypt hat, wo du gut warst, der ist entlassen worden. Das war damals, glaube ich, der Eberhard Vogel. Und dann kommt der nächste Trainer, der kennt nicht mal deinen Namen. Dann ist es wieder schwierig geworden. Der hat einen anderen Torwart mitgebracht. Und so bei den Torhütern ist es ja immer schwierig. Ne? Da gibt's 1, 2, 3 Torhüter und dann musste ich irgendwas entscheiden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mal 1, 2 Jahre die Landesliga nach Gotha auch eine super schwierige Zeit.
War es Landesliga oder war das noch Landesklasse?
Es war Landesliga und ein Jahr Landesklasse.
Okay.
In dem Jahr Landesklasse sind wir wieder aufgestiegen, gleich der Direktaufstieg. Das war auch ein riesiger Kraftakt damals. Mhm. Aber es war trotzdem eine schöne Zeit, auch mit Freundschaften, die entstanden sind. Viel Aufwand für mich. Ich bin immer von Jena nach Gotha zum Training gefahren. Das muss man auch erstmal machen. Aber wie gesagt, ich möchte die Zeit nicht missen. Die 2 Jahre waren gut und dann war es aber auch okay.
Und dann habe ich dich irgendwie wieder in Erfurt gefunden, kann das sein?
Da bin ich wieder zurück nach Erfurt gegangen, weil Erfurt war, klar, ich habe in Jena gewohnt und Jena ist auch meine Heimat jetzt, aber damals war halt Erfurt mehr der Bezugspunkt. Als kleines Kind, 7, 8, 9 Jahre, war ich im Erfurter Stadion mit 30.000 Zuschauern gegen Dresden, Rostock, also die Oberliga-Zeiten zu der Zeit noch. Und das ist natürlich ein bisschen was sich eingebrannt hat. Und da hatte ich die Chance wieder, dass sie wieder ein Torwart gebraucht haben. Position 2 bis 3 in der Regionalliga war das, glaube ich, damals. Und habe da eigentlich auch ein gutes erstes Jahr gespielt. Das zweite Jahr war sehr, sehr schwierig, weil das ist eigentlich schon vorbestimmt gewesen, sage ich mal, wer der Torwart ist, wer da nicht ist. Da konnte man sich auf den Kopf stellen und dann ist es sehr schwierig gewesen, sich da wirklich durchsetzen zu können. Und wenn man als Torhüter dann ein Jahr lang nicht spielt, dann weiß man ja auch, dann ist es schwierig, ja.
Okay, aber bei RV2 war dein Gedanke da irgendwie, Mensch, wenn der Moment passt, ich könnte auch mal in die erste Mannschaft oder...
Genau,
ja.
Das ist völlig klar. Ich meine, als Torhüter, da verletzt sich mal einer und schon trainierst du oben mit. Ja, das war sehr oft so. Trainer war der Jürgen Raab, das auch Jenenser. Ne? Mhm. Das hat also eigentlich auch gar nicht so verkehrt gepasst. Und aber in dem Trainergeschäft, gerade in der ersten Mannschaft damals, kam dann ein Trainer nach dem anderen und das ging dann immer drüber und runter. Das war wirklich sehr, sehr schwierig, gerade für einen jungen Torhüter. Da war ich ja trotzdem erst noch 20 oder 22 Jahre. Und es gab auch Trainer, die haben gesagt, 1,80 Meter, zu klein, weg, nächster.
Okay.
Und da ist halt ein 1,90 Torwart gekommen. Der hat das mal beim ersten Training sämtliche Hürden eingerissen, die es einzureißen gab. Ja, da hat das mal alles gelacht. Und so hat es entwickelt, dann war der nach einem halben Jahr wieder weg, dann war ich wieder mehr da, dann kam der nächste Trainer wieder. Also es ist schon sehr, sehr schwierig gewesen, sage ich mal.
Wenn wir jetzt gerade bei Erfurt sind und die Situation heute beleuchten, hast du das so ein bisschen im Blick, was dort passiert und macht dich das auch nachdenklich, dass eigentlich so ein großer Verein mit viel Tradition nun in der Oberliga zumindest öffentlich wahrnehmbar am Tropf eines Einzelnen hängt? Gut, das ist, ja, fällt der Vergleich natürlich mit Jena dann ähnlich aus, aber die Situation aktuell ist ja schon wirklich schwierig, dass man in der Oberliga ist und ja, zumindest für außen hat man das Gefühl, es liegt tatsächlich am Boden. Und für so einen großen Verein macht das schon nachdenklich, oder?
Also ganz ehrlich, das ist eigentlich unglaublich, dass, sage ich mal, so eine Vereine wie Erfurt und Jena, Erfurt hat jetzt noch härter erwischt, sage ich mal, aber wenn in Jena die eine Person den Stecker ziehen würde, dann wäre das ähnlich. Ja, das ist einfach so. Und das ist für mich echt schwierig zu sehen, sage ich mal. Früher waren da 30.000 im Stadion, das ganze Region. Und heutzutage ist es halt durch verschiedene Einflüsse, ne? Da ist das Geld, dann haben die Vereine ja nichts mehr mit der Region zu tun. Früher war jeder Spieler, der bei Erfurt oder bei Jena gespielt hat, der kam aus einem Umkreis von maximal 20 Kilometer. Da haben die Leute sich mit identifiziert, die kannten die, egal ob das Jürgen Heun aus Erfurt war, der aus Güntersleben kommt, oder ob es Armin Romstedt war, der aus Frankendorf kam, oder jedenfalls, die sind alle aus dem Umfeld gekommen. Heute ist natürlich sich viel schwieriger, mit so einem Verein zu identifizieren, wenn jedes Jahr 10 neue Spieler kommen. Und im Osten, klar, da braucht auch nichts drüber zu reden, da ist natürlich die finanzielle Situation bei allen Vereinen viel, viel schwieriger. Es gibt ein paar wenige, die so wie Wismut Aue, sage ich mal, die das doch lange ganz gut durchhalten und gar keine schlechte Rolle spielen. Aber wie gesagt, gerade in unserem Umfeld, was Erfurt und Jena ist, das ist schon super traurig, was da passiert.
Ja, und man kann es ja sogar erweitern, eben dann auch nochmal Nordhausen, was ja in Desaster mit, ein planbares Desaster war. Ja. Das ist eine schwierige Situation in Thüringen einfach, das muss man schon sagen.
Ja. Das ist so, ja.
Du bist von Erfurt, also dem Gedanke dort nochmal oben anzugreifen, dann nach Weimar gegangen, zum sogenannten Dino der Verbandsliga. Ich habe nicht gefunden, wann der Wechsel passiert ist. Ich weiß,
Jahreszeit kann ich gar nicht sagen. Ich war da noch mal 2 Jahre, war ich in Erfurt noch. Und dann war ich sehr, sehr lange in Weimar. Das war bestimmt 7, 8 Jahre, die ich dann in Weimar war.
Wie kam es, was hat dich nach Weimar bewegt? Klar, Weimar, großer Name mit DDR-Liga-Vergangenheit als BSG Mutter Weimar. Nach dem politischen Umbruch war es ein fester Verbandsligist bis heute eigentlich.
Ja, wo man in der auch Oberliga immer, haben sie auch noch gespielt. Also ich habe mit Zeiss Amateure sogar in der Oberliga kurz, noch gegen Weimar gespielt. Ja.
Genau, nach der Wende. Unmittelbar so, und dann hatte man aber wirklich das Gefühl, Mensch, da bricht alles zusammen, da gab es nicht mal eine Fanszene, das ist jetzt wieder ein bisschen anders, mit der Kulturstadtmafia entsteht da was, aber irgendwie hatte man, ja, also hatte man gedacht, Mensch, in Weimar könnte noch mal was für die Größe der Stadt, aber wie ist es da zustande gekommen, dass du nach Weimar bist?
Mehrere Faktoren. A, wie gesagt, haben sie nie, gar keinen schlechten Ruf gehabt. B, ist es natürlich Nähe zu Jena gewesen. Und dann ist natürlich immer auch die Situation, was ist da gerade als Torwart, sage ich mal, gibt es ja überhaupt Platz für noch einen Torwart? Und das hatte eigentlich alles so ganz gut zusammengepasst. Und ich muss sagen, ja, am Anfang hatten wir auch noch deutlich mehr Zuschauer, das muss ich sagen. Dann da war das auch noch auch teilweise gut besuchte Spiele. Dann ist es natürlich hinten raus immer, immer weniger geworden. Das war dann echt langsam traurig, dann auch zu sehen. Und ich sage immer spaßeshalber, Weimarer Kultur und so weiter, wenn wir 3 Geiger auf den Lindenberg stellen würden, da würden 5.000 Leute kommen, und wenn SC Weimar Fußball spielt, da kommen 75 Leute. So ähnlich ist die Situation ja, sage ich mal. Ne?
Zumindest zu dem Zeitpunkt gewesen. Mittlerweile passiert ein bisschen was. Ne? Und wie war das? War Platz für dich als Torwart? Warst du dann Nummer 1 in Weimar gewesen?
Also ein bisschen hat es gedauert. Gab es 2 Torhüter waren da. Ich bin dann auch so in die Vorbereitung reingerutscht, sozusagen noch als dritter Torwart. Und habe mir da gleich am Anfang ein bisschen wehgetan im Ellenbogen, dass ich die ersten paar Spiele nicht machen konnte. Habe dann durch gute Trainingsleistung das in der Saison korrigieren können. Da kam dann auch wieder ein Pokalspiel dazu gegen Jena, wo dann der zweite Torwart gespielt hat. Das war ich dann. Das auch mit mehr Zuschauern die Sache halbwegs gut gemacht. Und so bin ich dann drin geblieben und habe mich dann eigentlich durchgesetzt die letzten Jahre, dass ich da eigentlich immer gespielt habe.
Wie ist das als Torwart? Das ist doch irgendwie auch ein recht einsames Leben. Also du hast einen Konkurrenten direkt neben dir, also so wirklich ein gutes Verhältnis. 2er Torleute kannst du zumindest bis auf Ausnahmefälle eigentlich kaum geben, weil man immer ein Wettbewerber ist und natürlich als Sportsmann auch immer spielen möchte. Das heißt, man möchte, dass der andere so netter auch ist, aber auf der Bank sitzt und man selbst auf dem Feld. Und letztendlich bist du ja per se immer allein und bist eigentlich, Torhüter müssen doch immer irgendwie besondere Charaktere sein.
Also das ist definitiv so. Dieses alleine kämpfen, das ist mir immer ganz gut bekommen. Also ich bin super gerne der Mannschaftssportler und gehöre dem Team an. Aber trotzdem hat der Torwart ja so ein bisschen seine eigene Stellung, seine Sonderstellung, macht eigenes Training teilweise. Und diese Mischung war immer schon für mich perfekt, sage ich mal. Klar, alle Schwierigkeiten, wenn der Torwart einen Fehler macht, ist eher ungünstig. Das heißt, eigentlich fordert es eine sehr, sehr hohe mentale Stärke, die über die Jahre gekommen ist. Am Anfang als Kind oder als am Anfang ist man sehr, sehr nervös gewesen, klar, und auch im Alter dann noch. Hinten raus ist das dann bei mir völlig verschwunden. Aber das hängt dann auch damit zusammen, dass man dann natürlich sich besser einschätzen kann, dass man weiß, was geht und was nicht geht. Und die Konkurrenzsituation beim Torhüter, ja, die ist in der Tat sehr schwierig. Ne? Also so richtige Freundschaften gehen da fast gar nicht. Da ist, muss ich echt sagen, eine gibt es für mich eine einzige Ausnahme. Und das war dann wirklich bei der Wismut mit dem Timmy. Das ist wirklich eine Freundschaft auch geworden, und wir haben, wie gesagt, vor 2 Wochen aus durch Zufall wieder geschrieben, weil Timmy irgendwelche alte Artikel gefunden hatte und so weiter, und da muss ich sagen, das ist schon absoluter Respekt. Klar, ich bin gekommen, wo er verletzt war, ja, in einer absoluten Notsituation für Gera, und was dann, sag ich mal, geworden ist, das muss ich schon sagen, absoluten Respekt. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, wenn wir beim Derby oder beim Jena-Spiel sind. Da kann ich dazu noch was Kleines erzählen.
Also zu ihm auf jeden Fall hast du ein gutes Verhältnis, aber nochmal zurück Weimar. Du hast ja gesagt, Verbandsliga, Pokal gegen Carl Zeiss, das war, glaube ich, auch vor 1.000 Zuschauern dann auf dem Lindenberg gewesen. Das war, da flammte das nochmal auf.
Genau.
Und dann muss es ja irgendwie dazu gekommen sein. Ich habe irgendwo mal gefunden, dass dass du, glaube ich, gesagt hast, in Weimar hat es dann irgendwie nicht mehr gepasst und du hast wohl auf ein Angebot gewartet und hast wohl auch überlegt, aufzuhören. Also das muss ja dann eben kurz vor 2009 gewesen sein, dass irgendwie so ein wenig die Luft raus war in Weimar, oder?
Also von meiner Seite eigentlich nie wirklich. Also ich war da immer mit Engagement und Spaß dabei. Ich glaube, wir hatten sehr, sehr schwierige Zeiten, wo wir gegen Abstieg gekämpft hatten. Wir hatten Jahre, da ist es besser gelaufen, also immer Dritter, Vierter geworden. Das hat gepasst. Langjähriger Trainer Armin Romstedt, das hat auch sehr, sehr gut mit mir gepasst. Der hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt.
Armin Romstedt war dein Trainer in Weimar, ja? Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, lange sogar. Sehr lange, genau.
Und das ist ja ein bekannter Fußballer und natürlich ein Koryphäe. Ja.
Genau, dem macht man nichts mehr vor. Da haben wir Spaß gehabt. Beim Torso stand er am 5-Meter-Raum und alles, was ich abprallen lassen habe, hat er sofort mir um die Ohren geschossen als Nachschuss. Da hätte ich gleich lernen. Ne? Und irgendwann kam dann ein neuer Trainer, der hat dann so ein bisschen damit geliebäugelt, einen jüngeren Torhüter spielen zu lassen, hat ihn spielen lassen, dann hat es nicht so geklappt, dann wurde es wieder eng hinten raus in der Saison, dann hat er mich wieder reingestellt, weil er da wieder wusste, da passieren wahrscheinlich doch ein paar weniger Fehler. Und zur neuen Saison hat er sich vorher mit mir zusammengesetzt, was ja schon mal gut ist, sage ich mal, und hat mir im Endeffekt gesagt, dass zur neuen Saison der andere Torhüter spielt, egal was in der Vorbereitung passiert.
Okay.
Und da hatte ich dann für mich entschieden, das hat für mich keinen Sinn, wenn der das vorher sagt, ob ich, egal ob ich gut bin, schlecht bin, mir einen Arsch aufreiße oder nicht, dass der andere Torhüter spielt, das muss ich mir ab einem gewissen Zeitpunkt jetzt nicht mehr wirklich geben. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann beende ich das und habe dann eigentlich mehr oder weniger ans Aufhören gedacht, weil ich auch immer ein gewisses Niveau spielen wollte. Also ich wollte jetzt nicht so immer tiefer rutschen und dann irgendwann in der Bezirksliga oder in der Kreisliga spielen mit 40 Jahren.
Okay, also das wird, die Frage wird uns ja nochmal ein bisschen begleiten. Das stand von Anfang an fest, dass du gesagt hast, also wenn ich das Niveau dann eben dort keinen Platz mehr finde, dann höre ich auch auf, ja?
Ja, genau.
Okay.
Das definitiv, weil das ist mein Anspruch gewesen und ich brauche es dann auch nicht, dass ich in der Kreisliga als Torwart bessere Technik an den Tag lege als die Spieler. wie gesagt, ein gewisses Niveau an Fußballspielen möchte ich mir erhalten, auch jetzt im Alter bei der Traditionsmannschaft.
Ja.
Da möchte ich auch sehen, dass wir ordentlich spielen und das klappt ja bei uns sehr, sehr gut.
Okay, trotzdem muss es, oder, also es war klar, in Weimar geht es nicht weiter. Bist du auf die Suche gegangen? Ist jemand auf dich zugegangen? Wie kam es denn dann zum Wechsel nach Gera?
Ich habe dann, wie gesagt, ein paar Wochen nichts gemacht und irgendwann stand der Herr Manjust da von Wismut Gera, da habe ich erstmal gestockt. Wismut Gera, der Name hat mir zwar von früher was gesagt, aber nicht aktuell, weil die hießen ja noch
von Gera Süd.
Davor. Genau, da musste ich erstmal zuordnen, wer das jetzt ist. Und da ging es, die sind einfach auf mich zugekommen, weil sich da der Torwart ziemlich verletzt hatte. Und die eigentlich ganz dringend auf der Suche nach einem Torwart waren, sogar mich genommen haben, der 3-4 Monate völlig raus war. Und dann bin ich hingefahren, zum Gespräch, habe ein Training mitgemacht. Und dann haben wir uns das ganz schnell und ganz unkompliziert geeinigt. Wir haben ein paar Sachen abgesteckt, wie das aussehen sollte. Auch in der Zukunft. Und so war für mich der Gedanke, dass ich da nach Gera komme.
Also um es einfach einzuordnen, also der FV Gera Süd war ja nach der Insolvenz des ersten SV Gera eine Bündelung der Kräfte. Und es hat von unten angefangen und ist im Jahr 2000, also im Sommer 2009 in die Verbandsliga aufgestiegen und wurde umbenannt, im Sommer 2008 in die Verbandsliga aufgestiegen, eine Saison als FV Gera Süd. Und in diesem Jahr hat man sich BSG Wismut Gera umbenannt.
Genau.
Und dort brauchte man einen Keeper. Und so kamst du im Sommer 2009 zur BSG Wismut Gera. Den Trainer, den du vorgetroffen hast, ist Udo Korn gewesen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, andersrum, wie war dein erster Eindruck? Also was für einen Eindruck hattest du, als du an den Steg kamst, die imposante Persönlichkeit Udo Korn, dich sicherlich von oben herab betrachtet hat, und das meine ich aufgrund der Größe. Und was waren so die ersten Eindrücke, als du nach Gera kamst?
Die ersten Eindrücke waren, weil für mich persönlich das Wohlfühlen auf dem Platz sehr wichtig war, habe ich gedacht, ob das passt, weiß ich noch nicht so richtig. Also Steg, alt, Aschenbahn ringsrum, Platz war nicht wirklich in einem schönen Zustand. Als Torhüter ist es auch wichtig, dass du nicht in der der absoluten Kiste stehst, wo Hügellandschaft auftritt. Und da war ich schon mal sehr skeptisch, muss ich sagen.
Klar.
Udo Korn hat beim ersten Gespräch zum Glück hinter seinem Schreibtisch gesessen. Also er konnte nicht von oben herabschauen. Und ich werde nicht vergessen, dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das erste Mal an. Und da hat er auf seine Art gesagt, was, angucken. Ich muss dir schon mal sagen, ja oder nein, ich muss den Leuten doch was sagen. Das war eigentlich unser erstes Gespräch. Und da habe ich gesagt, ja, okay, was soll denn schon schief gehen? Die Umstände, die passen mir da nicht ganz ringsrum, aber ich habe Lust, nochmal Landesliga zu spielen und traue es mir auch zu. Und dann ging das eigentlich relativ schnell zusammen.
Okay, dann kommen wir natürlich, also wie gesagt, Robert Thieme voll verletzt, du hast gespielt. Ihr habt von Anfang an ein gutes Verhältnis gehabt?
Ja, sehr. Das auf jeden Fall. Also da gab es von Anfang an keine Probleme.
Okay, und erste Saison, 11. Platz, Klassenerhalt in der Thüringen-Liga. Das hat alles so funktioniert. Gibt es aus Erinnerungen an die erste Saison, also die 2009, 2010, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben sind, dein erstes Spiel?
Das erste Spiel weiß ich auf jeden Fall, das war auswärts, ich glaube Schmelln.
Okay.
Das war, glaube ich, dritter Spieltag oder so. Mhm. Ja. Und war schwierig. Wie gesagt, ich habe ein paar Monate nichts gemacht, zweimal Training gemacht und habe gespielt. Das ist natürlich für einen Torhüter vom Bewegungsablauf und von der räumlichen Aufteilung sehr, sehr schwer gewesen. Habe mich da durchgemogelt, sage ich mal, dass es da keine größeren Probleme gab. Die ersten Spiele generell, die ersten 4, 5 Spiele, die sind natürlich, da kann man keine Wunder erwarten nach so einer Pause. Die waren für mich schon schwer und mental anstrengend. Aber das ist dann immer besser zusammengekommen. Und wie gesagt, mit dem Udo Korn hatte ich da einen Rückhalt. Ich könnte jetzt sagen, er hat ja gar keine Wahl gehabt. Er hat nur mich gehabt. Er musste mich ja unterstützen. Ne? Aber wer ihn kennt, der weiß, der sagt seine Meinung, egal wie. Und deshalb ist es dann wirklich Spiel für Spiel besser geworden. Dann hat man auch gleich ein Pokalspiel, glaube ich, noch gegen Erfurt dazwischen.
Genau.
Ja, und dann ist das eigentlich ganz gut ineinander gerutscht.
Wie hast du dich im Team wohlgefühlt? Klar, es gibt immer Leute, mit denen man besser kann, schlechter kann. Hattest du so grundsätzlich das Gefühl, dass das ein Team ist und du auch anerkannt bist?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Team, das ist ja das, was die erste Mannschaft von Wismut Gera zumindest damals immer ausgezeichnet hat. In der Kabine war da wirklich immer ein sehr, sehr gutes Klima. Einer hat anderen geholfen. Wir waren auch nicht so wirklich viele Leute. Wir waren manchmal nur 12, 13 Mann unterwegs und hatten da schon unsere Probleme. Deshalb war der Zusammenhalt umso wichtiger. Und wie gesagt, es ging ja auch eher unten drum, da zu bestehen, die Klasse zu halten. Ne?
Ja, das ist gelungen. 2009, 2010 und dann kam aus meiner Sicht eine historische Saison, die Saison 2010, 2011, historisch erfolgreich und weil sie eben den Gera-Fußball verändert hat, bis heute verändert hat, denn in der ersten Liga Thüringens, in der Verbandliga, traf die BSG Wismut Gera auf den ersten FC Gera 03, der von oben herunterkam. Das heißt, jeder freute sich auf die Saison, war auch positiv aufgeregt. Damals war eben auch noch Nordhausen in der Liga, was eben auch spezielle Spiele sind. Ja. Und dann gab es eben auch noch ein Pokallos mit den FC Carl Zeiss Jena, was auch nochmal eine besondere Situation in Gera ist. Also es passte in dieser Saison alles.
Ja.
Du standst im Tor und natürlich spielt bei Gera immer eine besondere Rolle die Fanszene, die eben noch in der Verbandsliga eine der wenigen Vereine, die eine Fanszene haben. Es entwickelt sich ein bisschen was. Wir haben in Sondershausen eine, wir haben jetzt auch in Weimar eine. Aber in Schleiz ist auch was, passiert jetzt auch was. Aber grundsätzlich war Gera da immer eine Ausnahme. Wie war deine Beziehung zur Fanszene von Gera?
Grundsätzlich muss ich natürlich sagen, dass das natürlich einzigartig ist, was in Gera an Fanszene ist. In diesem Ligaverbund, sage ich mal, in dieser Klasse, die es dann war, 5., 6. Ja. Das hat der Liga. Das ist schon einmalig und das ist auch einer der Gründe, definitiv, wieso ich sage, das war eigentlich meine beste Zeit, die ich als Fußballer hatte, weil ich immer vor vielen Zuschauern sehr, sehr gern gespielt habe. Ich habe da eigentlich manche, sage ich mal, für die ist der Druck dann zu hoch, je mehr Zuschauer kommen. Bei mir war das immer nochmal ein extra Ansporn und das hat jedes Spiel hat Spaß gemacht. Ich habe mich immer drauf gefreut, auf die Fans, ob sie jetzt 300 waren oder ob es 1000 waren. Ich habe das geliebt. Ich habe die Spiele in Nordhausen geliebt, wo es auch ein bisschen schärfer zur Sache ging, auch auf dem Rängen. Und für mich ist das das, was wirklich absolut einzigartig ist. Und am Anfang waren die Fans natürlich auch ein bisschen skeptischer. Ein neuer Torhüter kam, der ihren altgestandenen Torwart klar. ersetzt hat. Das ist nie einfach, das ist klar. Aber im Endeffekt muss man sich das mit Leistung und natürlich auch, sage ich mal, wie man sich den Fans gegenüber verhält, verdienen. Das ist ganz, ganz normal. Da muss man schon ordentliche Manieren an den Tag legen. Und wenn die merken, jemand steht zum Verein, jemand ist gerne da, dann ist es, glaube ich, auch ein leichtes. Und so habe ich sowohl zu den älteren Fans einen sehr, sehr guten Draht aufgebaut. Und ich denke auch zu den Ultras und den restlichen Fans habe ich da eigentlich einen sehr, sehr guten Draht gehabt.
Ja, du, das war eben nicht einfach, weil eben Thieme jemand war, der eben in der schwierigen Situation die Nummer eins war und im Prinzip den von der Insolvenz den neuen Verein mit aufgebaut hat. Ja. Aber du warst ja auch sehr markant durch deine Art und letztendlich auch durch dein Auftreten und so warst du sehr schnell bei den Fans anerkannt und das war auch wichtig, denn es ging, und da will ich gern mit dir jetzt gemeinsam reingehen, in diese historische Saison 2010, 2011. Und da gab es am 9. Oktober ein Pokalspiel gegen den FC Karlsruhe Jena. Und sowohl im MDR als auch in der Presseberichten rund um dieses Pokalspiel fällt immer wieder dein Name. Für mich, also der, die nicht jedes Spiel, aber doch zahlreiche Spiele dieser Zeit mitverfolgen konnte, war es dein Spiel bei der BSG. Also da bist du einfach über dich hinausgewachsen und hast dich dort ganz hervorragend präsentiert. Ist es für dich, also jetzt von deiner Leistung her, würdest du das Spiel da auch so einsortieren?
Ja, auf jeden Fall. Allein durch die Anzahl, sage ich mal, der Torchancen, die entstanden sind, klar, es gab auch noch mal andere Spiele, wo fünf, sechs spezielle Szenen waren, aber gesamt gesehen war das natürlich, klar, da kommt man nicht drum zu sagen, das war das beste Spiel mit einer Mischung aus ein bisschen Können, ein bisschen Glück. Da war alles dabei an dem Tag und trotzdem ärgere ich mich bis zum heutigen Tag, dass wir nicht das i-Tüpfelchen geschafft haben, Jena wirklich aus dem Pokal rauszuschießen, weil, wenn man es genau betrachtet, haben die nicht mal ein Tor geschossen in der normalen Spielzeit, sondern die haben nur einen Elfmeter bekommen, der, wenn man sich im Fernsehen anguckt, dann wird heute kein Videoschiri mehr geben.
Einen schmeichelhaften Elfmeter nennt es Jens Lohse.
Genau. Ja. Also im Spiel, muss ich sagen, hätte ich sofort gesagt, Elfmeter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe ein leichtes Klacken gehört, aber in der Nachbetrachtung, wenn man die Fernsehbilder anzieht, dann uiuiui. Sehr, sehr schmeichelhaft. Ne? Und auch dann im Nachgang, was alles kam, das Elfmeterschießen. Ich ärgere mich über mich selber, über den letzten Schuss. Und wenn ich den gehalten hätte, dann wäre der letzte vom Andrian auch nicht Pfosten raus, sondern der Pfosten rein. Da bin ich ganz fest überzeugt von.
Ja, also ganz kurz um den Ablauf auch für unsere Hörer, die vielleicht bei diesem Spiel nicht dabei waren, nachvollziehbar zu machen. Es waren 2120 Zuschauer, das ist für Gera eine sensationelle Kulisse. Nicht vergessen darf man, da war damals parallel, glaube ich, eine Fan-Demonstration in Berlin. Ich weiß gar nicht mehr, um was es dort ging. Also es war nicht komplett Jena da. Also die damaligen oder die Ultras von Jena waren nicht komplett da. Und dafür war das schon eine wirklich beachtliche Zahl und eine wirklich gute Stimmung. Und man hört es auch in den Kommentatoren beim MDR, die eben sagen, tatsächlich war die Gera-Kurve an dem Tag einfach die lauteste. Und das war sicherlich auch nochmal Motivation genug. Es fing gut an. Also ich fand, von Anfang an hatten wir immer wieder Konter und waren da sehr selbstbewusst. Also wir standen nicht irgendwie hinten und haben nur gewartet, sondern da kam auch immer mal Konter. Und dann gab es eben in der 25. Minute diesen schmeichelhaften Elfmeter. Ziegner schießt zum 1:0 in der 25. Minute. Kanntest du jemand aus der Jena Mannschaft persönlich?
Ja, natürlich. Mit Thorsten Ziegner war ich in einer Klasse. Wir haben auch bei Zeiss zusammen gespielt. Und auch sonst, sag ich mal, die anderen Jena, Orlando, die waren doch ein paar Wochen vorher, waren die sogar bei mir im Fitnessstudio und haben Kickbox-Training durchgeführt.
Okay.
Da kannte man natürlich Henke, Orlando, man kannte viele Spieler eigentlich da.
Also war das ja wirklich ein ganz besonderes Spiel für dich. Diese persönlichen Kontakte waren mir damals gar nicht so bekannt, aber es gab dann eben das Tor für uns in der 49. Minute. Es war natürlich, ich glaube, Froherz spielt dann auf Heuschke, also ich glaube, Froherz war es, der rechts läuft und dann in der Mitte Heuschke und der schießt natürlich fantastisch und das geht, glaube ich, in die Innenpfosten über Nulle damals.
Nulle, so ein bisschen abgefälscht war es.
Genau. Und das war halt schon eine besondere Situation. Also ich weiß, dass ich auf der Wismut-Seite war, neben dir, du warst für deine Verhältnisse sehr intensiver Jubel und die ganze Mannschaft kommt auch zurück und jubelt in die Kurve. Ja. Das war natürlich schon was Besonderes einfach, weil eben auch man das Gefühl hatte, das Spiel läuft so, dass das okay ist, das Ergebnis. Also es war jetzt nicht ein Zufallstreffer, sondern das lief tatsächlich so okay. Und so zitiert eben Lenz Jose, schreibt dann, was dann der eigentlich um 3 Klassen bessere abliefert, ist an Harmlosigkeit nicht mehr zu überbieten. Also letztendlich hätte man sich auch nicht beschweren können, wenn wir das gewinnen in den 90 Minuten. Haben wir nicht gemacht und so ging es halt in die Verlängerung, wo du auch mehrfach geprüft wurdest und letztendlich es immer wieder geschafft hast, uns dann eben auch ins Elfmeterschießen zu bringen. Und dort kam es eben so, wie du sagst, dass zuerst Thomas Petzold versagt hat. Der hat einen Ball übers Tor geschossen. Ja. Und dann
Jena hat auch einer vorbeigeschossen.
Genau.
Korbschuhweit war das, glaube ich, der Kleine.
Stimmt, genau. Ja. Und so hätte es im Prinzip, wenn Andrian getroffen hätte, wäre es weitergegangen. Und so war es aber so, dass er vom Innenpfosten zum anderen prallt und dann rausgeht. Also da war es so unglücklich. Das war einfach grundsätzlich schwierig vom Verlauf.
Genau, wenn ich es richtig weiß, wäre das nächste Los Rot-Weiß Erfurt gewesen.
Genau. Und richtig ist, ich glaube, der Korpioweit, genau, so rum muss man es noch sagen, um die Dramatik, die habe ich natürlich zerstört. Korpioweit hat ja zuerst daneben gehauen. Ne? Ja. So war es und damit war kurz das Gefühl, das wird jetzt real. Wir können das wirklich schaffen da. Genau. Dann war Thomas Petzold, dann war André Jahn. Und dann war ein Abgang der Gäste, die sofort weg waren, direkt in die Kabine sind. Da, ich glaube, das wussten die schon selbst, dass sie an dem Tag auch großes Glück gehabt haben, die Jena, oder?
Ja, also im Elfmeterschießen dann auf jeden Fall großes Glück, aber ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen ehrlich sein, sag ich mal, wenn da Jena 20 Chancen gehabt hat und wir haben 3 Chancen gehabt, klar kann man aus 3 Chancen 2 Tore machen, dann wäre es 2-1 gewesen. Wir haben es ihnen aber so schwer wie möglich gemacht, das ist Fakt. Aber vom Chancenverhältnis, sage ich mal, hätten sie es schon locker gewinnen können.
Ja, das will ich natürlich jetzt überhaupt nicht hören und das trifft auch überhaupt nicht zu. Aber es war auf jeden Fall eine fantastische Stimmung und es gab einen kurzen Moment der Enttäuschung, aber dann war man auch sehr stolz auf die Leistung, hatte ich so das Gefühl. Wurde dann auch gefeiert und ich glaube, die Ultras hatten dann auch einen Fan ein Plakat hochgehalten, was zählt, ist das Derby. Und so hatte man wirklich das Gefühl, dass man gut vorbereitet in das Derby geht. Weil man eben sich aus diesem Spiel viel Motivation rausgesucht hat, raussuchen konnte.
Das auf jeden Fall. Ich kann sagen, auch in der Kabine, das war auch eine sehr eigenartige Stimme. Man konnte es nicht greifen, ob wir uns freuen sollten, ob wir uns ärgern sollten. Das war so eine Mischung, die war schwierig. Ja.
Und so ging es jedem, aber ich glaube, es überwog, dass man einfach die Mischung auch, also dass wir sowohl in der Kurve auch sehr überzeugt hatten an dem Tag, also dass einfach eine gute Stimmung war. Der MDR sehr, war sehr da, gut, das ist ja für uns, für solche Vereine wie uns, ist immer wichtig, dann auch mal im Fernsehen präsent zu sein.
Und auch die Vorberichte sind ja auch früher noch auf Wismut und auf Udo Korn vorher noch eingegangen worden. Das war schon gut für den Verein.
Genau. Und so ging man selbstbewusst, selbst übertrieben will ich es nicht sagen, aber so ging man mit einem positiven Erlebnis in die Vorbereitung des Derbys, was eigentlich noch im Jahr 2010 stattfinden sollte, dann wegen Wetter verschoben wurde auf den 12. Februar 2011. War das für euch als Spieler so, also für uns oder für mich als Fan, hast du eigentlich seit Beginn der Saison nur an dieses Spiel gedacht. Wie war das für die Mannschaft? Spielte das überhaupt eine Rolle oder gehst du einfach den Spielplan durch und irgendwann ist dann das Derby, das ist schon was Besonderes. Denkst du da immer schon, also spielte das am Anfang der Saison eine Rolle oder spielt das gar keine Rolle für euch?
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich, dass die zwei wichtigsten Spiele gewesen. Da haben alle drauf hingefiebert und allein durch unsere Fans, ich meine, da sind wir ja auch ständig dran erinnert worden und die waren beim Abschlusstraining da und haben Rabatz gemacht und haben die Wichtigkeit für sie da hingestellt. Und wir haben ja auch, klar, waren auch zwei, drei Spieler, die aus Jena waren, aber ansonsten waren ja schon fast alle aus Gera und da ist natürlich völlig klar, was da passiert in den letzten, oder was auch passiert ist in den letzten Jahren mit dem FC Gera und so weiter und wie groß die Konkurrenzsituation da war und das war all klar und da hat sich jeder drauf gefreut, das ist absolut Fakt.
Wir gehen in den Bericht von Dietmar Kaiser. Der berichtet oder hat berichtet, also über das Derby geschrieben hat, friedliche Stimmung auf den Rängen, das war's. Ja, also wir hatten, wie gesagt, 1100 Zuschauer, keine Ahnung, waren es 200 auf jeden Fall auf dem Gegenrang.
Ich wollte gerade sagen, genau, da waren bestimmt auch 900 zu 200 Zuschauer oder so, ne? Maximal.
Genau. Ja. Es gab so ein paar bissige Spruchbänder, aber es war wirklich alles ist wie immer. Es gab ein paar Roster zu wenig, aber es war alles eigentlich alles wie immer relativ entspannt. Es gab da nicht irgendwie eine Rennerei nebenher. Das
genau.
So, dann schreibt er vom bestens präparierten Platz. Das hattest du ja vor uns schon freundlicherweise, dass er das als Vorstandsmitglied schreibt, ist okay. Unser Platz am Steg. Ist okay.
Es waren sehr schwierige Platzverhältnisse, ne? Es war ja auch kalt und sowas.
Also genau, also dass das für alle Spieler auch anspruchsvoll war, der war nass, ganz normal, feucht und mag durchaus im Rahmen der Möglichkeiten bestens präpariert waren, aber es waren nicht die besten Möglichkeiten. Ja. Und er nennt es exzellente Fußballunterhaltung. Da bin ich mir bei dem 0:0 nicht so richtig sicher, ob es exzellente Fußballunterhaltung trifft, weil man merkte eigentlich das ganze Spiel eine wirklich enorme Anspannung bei allen, weil alle wussten, das ist ein wichtiges Spiel und jede Szene, weil es ja 0:0 stand, eben bis zum Schluss, jede Szene könnte darüber entscheiden oder jeder Fehler, wie im Nachgang das Spiel beschrieben wird.
Ja, ist auch so gewesen. Also das war genau so, trifft's. Also das war mit Sicherheit kein schönes Spiel. Für uns war es ein gutes Spiel, weil wir gegen den scheinbar übermächtigen Gegner, dass wir den Paroli geboten haben. Und deshalb war das schon für uns sehr spannend und für die Fans wahrscheinlich auch, aber schön war es mit Sicherheit nicht.
Ja. Also, was schreibt der Spielbericht? Also, der berichtet von vielen Möglichkeiten von Danny Moses. Das war ja damals, ich weiß gar nicht, wo er herkommt, so der Stürmer von Gera 03, der auch sehr gefährlich immer vor dir auftauchte. Andy Warning, der dann später bei uns spielte, der da sehr agil ist in dem Team. Das war schon eine starke Mannschaft, das muss man einfach sagen. Und zum Schluss versuchte dann eben auch noch Marco Weishaupt zu bisschen aktiv zu werden. Aber man hatte irgendwie das Gefühl, und das hat man in beiden, dass die Bedeutung dieses Spiels tatsächlich den Wismut-Spielern immer stärker bekannt war. Also dass das für also natürlich hatte Gera 03 gute Spieler, aber für die war es eins von, ich weiß nicht, wie viele Spiele die Saison hatte, lass es mal 30 Spielen sein. Ich hatte immer das Gefühl, dass es für euch tatsächlich, dass ihr wusstet, dass das ein extrem wichtiges Spiel ist und wie Ronny Steinbach und Steffen Urbanski dann auch in die Zweikampftuelle mit Danny Moses rein sind. Und da gab es ja dann auch Szenenapplaus, wenn da in Ball abgeluchst. Das war schon was Besonderes und da merkte man schon, dass wirklich, also ich weiß nicht, so top motiviert oder so, also dass jeder wusste, um was es geht.
Aber das liegt ja in der Sache der zwei Vereine. Das ist ja schon, das ist ja total logisch. Wir sind der Verein, der über das Vereinsleben kommt, der über vielleicht auch über kämpferische Elemente kommt, der über die Zuschauer kommt. Das sind ja alles Sachen, die man dem FC Gera jetzt nicht zwingend zusprechen kann. Für die war das natürlich ein ganz normales Spiel. Klar, wussten in der Stadt, gibt es ein bisschen Humor, was jetzt passiert und dass es ein bisschen wichtiger ist als alles andere. Aber die haben ja keinen Druck von irgendeinem Fan gekriegt. Die haben vielleicht Druck von ihrem Chef gekriegt, ja, dass er 2 Euro abgezogen hat, wenn sie verlieren. Aber an sich ist das ja genau der Unterschied, der die zwei Vereine so ausgemacht hat. Ja, und genauso hat sich das auf dem Platz wiedergespiegelt. Die wollten auch gewinnen, natürlich, aber für die war das jetzt nicht das Wichtigste, was passiert. Für uns war das in dem Moment das Allerwichtigste, unseren Fans den Sieg zu schenken, den wir gerne gehabt hätten.
Dietmar Kaiser schreibt, dass Kiwi damals sagte, wir hatten heute das Glück des Tüchtigen. Ich finde, dieser Satz hätte für das Jena-Spiel mit dem 1-1 mehr zugetroffen als für hier, weil eigentlich, also natürlich hatte man auch Glück, weil auch Gera 0-3 dann in Chancen plus auf jeden Fall hatte. Ja. Ja. Aber letztendlich ging das 0-0 schon okay.
Ich denke auch. Also bei einem 0-0 heißt es ja nicht zwingend, dass beide Mannschaften absolut auf gleichem Niveau sind, dass beide Mannschaften gleich stark waren. Und für diesen Tag, klar, FC Gera war die bessere Mannschaft, die besseren Einzelspieler. Aber für diesen Tag ging für mich das 0-0 auch in Ordnung. Für uns war das Ergebnis wirklich gut. Das hat gepasst. Klar, gewinnen will man immer. Aber für diesen Tag waren wir mit dem Unentschieden, glaube ich, zufrieden.
Ja, und das war schon was Besonderes. Kiwi war verletzt, ne? Und du warst Kapitän. Banner hat sich eine gelbe Karte abgeholt, aber war nicht gesperrt. Alles gut. Ja, ja. Und vorne hatten wir Manu Scher, Brico Heuschkel und Francis Wetzel. Das war ein fantastisches Team und schön, dass du das auch nochmal mit dem Vereinsleben angesprochen hast. Das hat die Zeit damals geprägt. Wenn wir aber in dieser Saison sind, und ist es aus meiner Sicht, wäre es nicht korrekt, jetzt sofort zum Rückspiel zu kommen, weil es gab dann noch ein wichtiges Zwischenspiel, finde ich, für diese Saison. Und das war der 27. März 2011. Da spielten wir bei Wacker Nordhausen. Nun hat Gera eine natürliche Rivalität eigentlich mit ganz Thüringen, aber mit Wacker Nordhausen ist es tatsächlich ganz besonders und da gönnt man sich nichts gegenseitig und wir haben dort, das muss man immer sagen, immer schlecht ausgesehen und konnten dort nicht gewinnen, sondern mussten stets Niederlagen quittieren. Das war hier anders, aber es war auch ein historisches Spiel, weil du warst dort eigentlich schon recht sicher, denn du lagst dort in der 41. Minute mit 3-1 in Front. Kiwi hat das mit einem Solo eröffnet und dann hatte Marcel Peters und Steve Lippold auf 3-1 erhöht. Aber Nordhausen schaffte es, dann auf 3-3 heranzukommen. Marcel Peters holte sich die gelb-rote Karte in seiner Art, wie er so den Gegenspieler umhaut, haut er ihn halt um, holt, kriegt die gelb-rot. Und so stand es 3-3 und man hatte kurz das Gefühl, das kippt. Aber wen haben wir wieder? Rico Heuschkel in 90+1 der Minute schoss das 4-3 und so haben wir in Nordhausen auch einen Sieg gefeiert in dieser Saison. Und der ist halt, der war auch was Besonderes.
Der war auf jeden Fall was Besonderes. Wie gesagt, die Rivalität, klar. Und der ganze Tag hat schon so angefangen. Wir sind angekommen im Stadion, da haben wir bei 25 Sixpacks Polizeiautos aufgehört zu zählen. Da ist der Hubschrauber gekreist, da war so ein Gefangenenbus da. Also da war von Anfang an richtig Feuer unterm Dach. Und wir hatten ja extrem viele Zuschauer mit, ob das die Holländer waren, die mit da waren, ob es die Dresdner waren, die mit da waren und unsere Gera-Jungs sowieso. Und das sind auch die Spiele, sage ich mal, die mir da absolut in Erinnerung geblieben sind und auch immer bleiben werden. Also da hat es Kanonenschläge neben mir gegeben, da habe ich ganz schön gezuckt. Ja. Dann waren da auch mal ein paar größere Flammen nach dem Spiel im Block. Und also, da war schon auf jeden Fall richtig Feuer drin. Und wie gesagt, in Nordhausen, da schallt ja auch alles gleich nochmal 10-mal mehr. Und die haben ja auch so eine schwarze Zuschauerwand, sage ich mal. Und das sind Spiele, die bleiben in Erinnerung von allem, vom Umfeld, vom Spiel an sich, dieses 4-3. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen.
Nehme ich mal mit in das Leben eines Torhüters, der gerade in solchen Plätzen wie in der Verbandsliga, auch in der Oberliga, aber wenn wir am Beispiel Nordhausen sind, ist es natürlich schön, wenn man auf der Gästeseite ist, hat man die eigenen Fans im Rücken, stehst du auf der anderen Seite, hast du natürlich die Heimfans im Rücken und die natürlich dann schon natürlich auch versuchen, das ist ja auch so ein Sport, den Torhüter irgendwie in ein Gespräch zu verwickeln, beziehungsweise ihm Nettigkeiten zu übermitteln. Kann man sich wirklich so konzentrieren, dass man das nicht wahrnimmt? Oder nimmt man das unterschwellig immer wahr? Und ist es immer auch nicht ganz einfach, da völlig abzuschalten?
Also ich muss sagen, ich habe immer alles wahrgenommen, komplett. Ich habe alles wahrgenommen, was auf der Trainerbank war. Ich habe alles wahrgenommen, was hinter mir war, was für Sprüche kamen oder nicht Sprüche kamen. Also da hat man ja als Torhüter auch relativ viel Zeit. Wichtig ist, dass man in der Situation fokussiert ist und sich da nicht ablenken lässt, das ist klar. Ansonsten habe ich da schon sehr, sehr viel Späßchen und Scharmützel auch mit dem einen oder anderen Fan gehabt. Das ist völlig normal. Aber für mich war das immer ein Ansporn. Je mehr die da hinten getobt haben, je wilder die geworden sind, desto mehr war das Ansporn für mich, meinen Kasten sauber zu halten. Und mit unseren Fans im Hintergrund sowieso. Also ich habe bei unseren Fans, die haben größere Böller gezündet als die Gegner. Auf jeden Fall habe ich mehr gezuckt, wenn es überraschend kam. Aber wie gesagt, für mich war das immer Ansporn. Je mehr Zuschauer da waren, je näher die dran waren, in Nordhausen habe ich immer, Nordhausen, Sondershausen, habe ich immer sehr, sehr gerne gespielt.
Ja, und dann kommen wir zu diesem 11. Juni 2011. Der erste FC Gera ist bereits Verbandsligameister. Wie wir erfahren haben, waren sie auch schon kurz mal in Mallorca und haben gefeiert. Und 1027 Zuschauer treffen sich im Stadion der Freundschaft. Man muss vielleicht noch ausholen am Morgen. Morgens treffen sich, ja, 100, 200 Fans in so einem Fantreff, der fast am anderen Ende von Gera liegt, und ziehen von dort dann komplett ins Stadion der Freundschaft.
Marcel Hartmann, was die Wichtigkeit wieder untermauert, ne?
Ja, und Marcel Hartmann hat mal gesagt, der hat ja zu der Zeit bei Gera 03 gespielt im Nachwuchs, dass er aus dem Fenster geguckt hat und diesen Zug gesehen hat und dass ihn das so beeindruckt hat, dass er dann zur Wismut gewechselt ist. Ja. Das hat alles ganz besonders angefangen, und jeden im Bereich der Orange-Schwarzen war klar, dass es ein ganz, ganz wichtiger Tag ist. Ich nehme an, das war bei euch wieder genauso. Ihr wart fokussiert auf das Spiel. Ich denke, Udo Korn, hat er das besonders angesprochen, dieses Derby, oder hat er Gera 03 außen vor gelassen? Oder hat man auch, er hatte da ja auch Schwierigkeiten, Udo Korn, ne? Und der hat das natürlich auch nicht positiv gesehen, was dort in Gera passiert ist. Hat er das euch auch so vermittelt?
Nein, also der hat das schon vermittelt, sage ich mal, dass das wichtig ist, aber er hat das auch immer so gesagt, dass wir unsere Fans machen sollen für unseren Verein, für die Leute, die sich bei uns im Verein reinhängen, die vielleicht auch die Geldgeber sind, dass wir denen das zurückgeben sollen, dass das für die Eingefleischten besonders wichtig ist. Und viel mehr war da eigentlich nicht. Das ging da wirklich, die Motivation war da ganz einfach herzustellen, ne? Das ein paar wenige Worte, und so groß Trara hat er da gar nicht gemacht.
Ja, großes Trara oder entsprechendes Trara gab es vorab, weil nämlich das auch Udo Korns letztes Spiel sein sollte.
Sollte, genau.
Und deswegen wurde er vorab verabschiedet. Das muss man auch immer wieder sagen, dass auch 03-Präsident Harthaus da ordentlich im Prinzip Glück Udo beglückwünscht hat, und Harthaus war ja auch,
haben eine sehr schöne Choreografie gemacht.
Genau, genau. Und so war der Anfang dann, der passte dann eben, das war alles ein würdiger Rahmen, und die Leute auf der Tribüne haben dann eben auch geklatscht, und das passte schon auch für den Spielertypen Udo Korn.
Ja.
Und 15 Heimspiele waren die 03er ohne Niederlage, aber so richtig in das Spiel kamen sie nicht. Man muss vielleicht noch dazu sagen, was ich immer für dieses Spiel auch immer wichtig finde, was man erwähnen muss, ist, dass bei 03 hat ja Scholze gespielt.
Ja.
Und da stand vorher schon fest, oder das Gerücht gab es schon, dass er zu uns wechselt nach Abschluss der Saison. Und das, glaube ich, war ein nicht ganz unwesentlicher Schachzug, der eine Rolle spielte, weil er hat ja schon Erfahrungen im höherklassischen Fußball, und man muss sagen, in dem Spiel hat er die nicht so sehr präsentiert, hatte ich das Gefühl. Und es war so, dass Gera immer gekontert hat und gut gespielt hat, zwei Sachen vergeben hat, und dann gab es einen Patzer vom 03-Torhüter Kolecek, und Rico Heuschkel erzählt in der 23. Minute das 1:0.
Mach auch wieder mal da, der Rico.
So ist es. Und damit hatte man in der 23. Minute das Gefühl, wir können das tatsächlich gewinnen, was eigentlich von der Qualität der Mannschaft von 03 gar nicht möglich war. ne, die ganz stark besetzt war.
Auch unter den Rahmenbedingungen, ja, plötzlich war der Rasen im perfekten Zustand, das Wetter war schön, der Platz war riesengroß, den konnte man schön bespielen.
Ja.
Das hat natürlich dem FC auch in die Karten gespielt.
Ja, eigentlich war alles perfekt vorbereitet. Ja. Und dann gab es eine besondere Situation. Welche Minute war es denn? Ich hatte es mir eigentlich rausgesucht. Es muss zwischen 50. und 60. Minute gewesen sein. Also, Walicek hieß er, schießt in der Ball in dein Tor.
Ja.
Aber es wird Abseits gezeigt. Und dann hat Olli Hoffmann irgendwie, nee, wie war denn das? Kannst du dich erinnern, wie die Szene entstanden ist? Also es gab auf jeden Fall ein vermeintliches Abseitstor vorher.
Genau, das hat aber noch keiner gewusst. Die haben ein Tor geschossen und es hat noch gar keiner gerafft, dass das nicht gezählt hat.
Ja.
Und im Endeffekt kam der Spieler Schmidt zu mir auf mich zugelaufen und wollte den Ball aus dem Tor holen, um das Spiel schnell zu machen, um damit sie halt praktisch noch genug Zeit haben, um vielleicht noch ein Tor zu schießen.
Ja.
Tor ist natürlich schon ein bisschen mein Hoheitsgebiet, ne? Und mein Ball, besonders wenn er drinnen liegt, man sowieso noch ein bisschen Frust hat. Und dann sind natürlich ein paar unglückliche Umstände eingetreten. Das heißt, der beugte sich gerade so ein bisschen zum Ball und habe ich ihn so ein bisschen weggeschubbt. Natürlich, und Sie sagen, ist, was für mich ein kleiner Schubser ist, ist natürlich für so ein 60 Kilo Männchen vielleicht auch ein größerer gewesen. Jedenfalls war er noch unglücklich in der Position, dass er aus dem Gleichgewicht gekommen ist und ist einen Meter nach rechts gestolpert. Da kam der nächste unglückliche Zustand, da stand der Pfosten. Und den hat er dann natürlich mit dem Kopf so geknutscht, dass der nächste unglückliche Umstand gekommen ist. Er hat auch eine Platzwunde davon getragen. Ja. Das heißt, ich bin aus der Nummer echt schlecht rausgekommen. Da konnte ich nicht mal sagen, ich habe da gar nichts gemacht, mit dem Blut runtergelaufen ist. Er hat in der Reaktion darauf auch noch einmal zu mir gehauen.
Und, genau, nochmal hinten so nachgehauen auf dem
Nochmal nachgehauen, genau. Das war aber nicht weiter tragisch. Aber wie gesagt, aus der Nummer bin ich echt schwer rausgekommen. Und dann habe ich echt in meinem Leben die erste rote Karte bekommen.
Ja. War alles in Ordnung, musste Schiri so machen, der das übrigens sehr, sehr gut geleitet hat, der Schiri, ne?
Ja.
Also gab es überhaupt nicht zu diskutieren. Und durch das Nachhauen musste eben auch Schmidt mit runter und der dann auch später übrigens für Wismut mal gespielt hat. Und so sind im Prinzip beide runter und es ging 10-10 weiter. Aber auf jeden Fall war eben, da merkte man, jetzt ist es ein Derby, ne? Und da war auch so ein bisschen 0-3, zumindest die Spieler waren in dem Moment dann auch wach. Und da war natürlich auch ein bisschen eine Sorge da, könnte das jetzt kippen? Und das passierte tatsächlich. Es gab einen Seitfalls hier. Und 1-1, Robert Thieme kam rein und der war auch fix und fertig nach dem 1-1. Also der hat so viel mit mir gesprochen, hat gesagt, konnte ich da was verhindern? Ich sag nein, das war ein tolles Tor und fertig. Ja. Also der war
Für den Robert war es natürlich schwierig. Der hat sogar noch sein altes Jahr Gera Süd-Trikot angehabt, wenn ich richtig weiß. Ja. Und für den war das natürlich jetzt erstmal, der war da jetzt nicht zwingend drauf gefasst, dass er da jetzt spielen muss. Was manchmal auch ganz gut ist, dann ist man nicht so nervös, wenn man einfach reingeschmissen wird. Aber das war natürlich auch für ihn nochmal was Besonderes, da jetzt spielen zu müssen, zu sollen, zu dürfen, wie auch immer.
Genau, und so gab es in der 70. in 1-1 Ausgleich. Und wenn der Freistoß von Marco Weishaupt in der 73. Minute nicht an den Pfosten gegangen wäre, dann wäre vielleicht das Spiel anders gelaufen.
Gekippt, genau. Ja.
Weil das eben zu einem Moment war, wo man das Gefühl hätte, das könnte kippen. Und da würden wir vielleicht heute auch über die rote Karte ein bisschen anders reden. Ne? Ja. Aber so war das einfach fantastisch, weil als alle sich mit dem 1-1 zufrieden gegeben, als alle mit dem 1-1 rechneten, verlor Ronny Schulze den Ball im Mittelfeld und Marcel Peters schickte seinen Freund Rico Heuschkel auf die Reise und der eben wirklich, wie es für ein Torjäger ist, echt cool blieb und das 2-1 in der allerletzten Minute schoss, weil direkt nach dem Tor war der Abpfiff da und dann gab es eigentlich kein Halten mehr.
Genau, das war dann perfekt für die Zuschauer, perfekt für Udo Korn, perfekt für die Mannschaft. Da hat dann wirklich sehr, sehr viel gepasst.
Habt ihr das dann gefeiert danach oder habt ihr noch einfach ein Bier getrunken und seid dann auch gefahren?
Ich weiß es gar nicht genau, dadurch, dass ich ja auswärtig war und dann irgendwann noch zur Familie nach Hause bin. Aber ich denke, die Gerhard waren auf jeden Fall noch mit den Fans abends unterwegs. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Es war auf jeden Fall ein historisches Spiel und was man gerne nicht vergisst, denn danach war die Fußballwelt eine andere. Im Moment entwickelt sich das wieder in eine andere Richtung, aber das ist ein anderes Thema. Es war in dem Moment was Besonderes und viele hatten das tatsächlich nicht für möglich gehalten. Sechs Monate später musste der erste FC Gera 03 Insolvenz anmelden, wurde aufgelöst und die BSG Wismut Gera war die Nummer 1 und war wieder zurück. Ja. Wir müssen aber, damit wir deine Karriere richtig besprechen, hatte die rote Karte ja Auswirkungen. Du warst gesperrt für 4 Spiele, was etwas dramatisch klingt, weil es dann insgesamt 3 Monate wurden durch die Sommerpause.
Ja.
Und so hast du erst in der nächsten Saison im August, ich glaube 3. Spieltag war es dann, gegen Blau-Weiß 90 wieder spielen dürfen.
Da war ein Spiel in der alten Saison noch sozusagen. Ja. Da war ich sogar mehr oder weniger der Trainer, auch wenn ich nicht auf der Trainerbank sitzen durfte. Aber da waren sowohl Kiwi als auch Udo Korn nicht da. Mhm. Dann habe ich da sogar noch ein Spiel die Trainerfunktion ausgefüllt. Und dann in der neuen Saison, wo ja vieles anders war, da habe ich 2 Punktspiele und ein Pokalspiel noch zugeschaut und bin dann aus dem 3. Spiel wieder eingestiegen.
Genau, das war dann eben auch ein 2-1 Erfolg in Neustadt. Du hast auch gegenüber Jens Lohse damals erklärt, dass du unbedingt wieder ins Tor willst und möchtest eben auch endlich einen Sieg, damit auch
Ja, es war schwierig. Wir haben die ersten 2 Spiele verloren mit vielen Gegentoren. Ich glaube, jeweils 4-5 Gegentore gekriegt. Der Kleine, der da gespielt hat, der war natürlich schon überfordert, das muss man schon sagen. Auch wenn man das jetzt um Gottes Willen nicht alles auf ihn abwälzen kann. Aber ich habe dann auch schon versucht, dann haben wir schon im letzten Spiel habe ich der Mannschaft nochmal Essen ausgegeben, um nochmal so einen Neustart zu signalisieren. So jetzt, ab jetzt geht die Saison los, auch wenn der 3. Spieltag ist. Und das hat ja dann eigentlich auch sehr, sehr gut geklappt. Und dann haben wir ja einen richtigen Lauf gekriegt ab diesem Moment.
Ja, und eigentlich, also ohne jetzt mal kurz den Dezember beziehungsweise die Winterpause ausgeklammert, waren wir am Ende der Saison dann auf dem 6. Platz. Eigentlich alles okay und trotzdem.
Wir waren sogar Zweiter. Wir waren, glaube ich, wir waren nach dem 7., 8., 9. Spiel waren wir Zweiter und haben in Nordhausen Erster gegen Zweiter gespielt.
Stimmt, ja. Und trotzdem musste zum Saisonende Kiwi gehen. Na, und das war ja auch ein schwieriger Moment. Hast du jemals eigentlich dran gedacht, Trainer zu werden?
Also ich habe die Trainerscheine alle gemacht, aber ich habe jetzt noch nicht so richtig den Zugriff gefunden, weil ich sage, wenn ich Trainer bin, dann möchte ich auch Trainer sein. Und wenn man das jetzt mal in der Liga nimmt, egal ob das jetzt Bezirksliga, Landesklasse, Landesliga, wie auch immer es jetzt alles heißt, macht, dann ist man eigentlich nicht nur Trainer, dann ist man eigentlich für alles verantwortlich. Da ist noch anders, dass die Wäsche gewaschen ist, dass Autos organisiert werden, dass ein Fahrer da ist, dass es was zu essen gibt. Und da ist es dann ein Punkt, wo ich sage, der Aufwand ist mir neben meinem privaten Leben, neben meinem beruflichen Leben, das auch noch zu viel. Also mit einer reinen Trainertätigkeit könnte ich mich anfreunden, egal ob das als Torwarttrainer ist oder als richtiger Mannschaftstrainer. Ja, aber dann soll es wirklich bitte beim Training bleiben. Da ist auch genug ringsrum vorzubereiten, was man alles so als Trainer machen muss. Aber nicht noch wie das in den unteren Ligen. Deshalb da ist echt Respekt an alle, die da verantwortlich sind, dass da alles nebenbei organisiert wird. Das ist nicht nur ein Trainer, das ist eigentlich der Teammanager, wie es in England heißt. Der unteren Ligen, da muss nämlich der Trainer alles machen. Oder sehr, sehr viel machen.
Woran denkst du, ist Kiwi damals gescheitert? War einfach der Druck auch zu groß? Also was in der Saison ja viele Fans sehr geärgert hat, war, dass Jens Lohse immer wieder vor den Spielen auch Udo Korn zitiert hat. Nicht Kiwi, sondern Udo Korn. Und der natürlich immer dann nochmal, ich sag mal so, das Spiel muss man jetzt gewinnen und so weiter. Und das ist natürlich eine unangenehme Situation, wenn du gerade nicht so einen Lauf hast und dann liest du in der Zeitung, dass du das nächste Spiel gewinnen musst. Das war irgendwie eine schwierige Situation. War das einfach zu früh?
Ich glaube, das sind viele, viele Sachen zusammengekommen.
Okay.
A, war es viel zu früh. Kiwi hat noch nie irgendwas anderes trainiert gehabt. Kiwi war eigentlich am besten, wenn er sich auf sich konzentriert hat, wenn er auf seine Außenbahn beackert hat, wenn er die Mannschaft darüber geführt hat, über seine Erfahrungen und so weiter. Das war schon okay. Ich fand, das war zu früh. Also ich war da sehr skeptisch, zumal ja noch auch noch Spieler auf dem Platz waren, die älter waren als er.
Klar.
Die teilweise auch sogar höher gespielt haben als er. Und dann ist es natürlich, wollte Kiwi sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, obwohl Banne, also Urbanski und ich, ihm da sehr, sehr viel geholfen haben. Wir haben vor der Saison, war ich noch genau bei mir zu Hause, mit den Frauen zu sechs am Armbrotstisch gesessen und haben Plan gemacht, wie wir verschiedene Sachen angehen. Und er hat schon wirklich sehr viel Unterstützung bekommen, aber er hat sie dann nicht immer angenommen. Im Gegenteil, er hat das dann eigentlich ein bisschen gegengesteuert und so sind dann halt verschiedene Sachen auch zustande gekommen. Ein paar kleine Fehler macht man immer, auch als Trainer, das ist auch normal. Das ist, aber dann sind wir halt in einen Sog gekommen, wo alles ein bisschen verrutscht ist. Die Stimmung in der Mannschaft, die Stimmung vom
Umfeld,
vom Trainer auch, vom Umfeld ist dann logischerweise auch ein bisschen gekippt. Da war auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich auch mich mit einigen Fans ein bisschen anderer Meinung war. Nach dem Pokalspiel in Mühlhausen war das.
Ja, ja.
Dann, ich kann ja nur von der ersten Saisonhälfte sprechen, weil danach war ich nicht mehr da. Und dann in der ersten Halbserie, die erste Hälfte war super, super gut. Da haben wir ab dann, wo ich dann wieder gespielt hatte, haben wir super gut gespielt und hinten raus ist es dann halt bröcklich geworden. Und da sind dann die Schwierigkeiten gekommen. Und dann hängt natürlich verschiedene Faktoren drin. Ne? Dann sind äußere Einflüsse gekommen von der Vereinsführung, auch vielleicht mal von einem Zeitungsartikel, der nicht so war, wie er vielleicht hätte sein sollen. Und dann ist es natürlich schwierig geworden und dann hat Kiwi, glaube ich, in gewisser Weise zugemacht und hat sein Ding gemacht, ohne wirklich sich Hilfe zu nehmen oder mal nach rechts, nach links zu schauen. Und da ist dann schwierig geworden. Mhm. Aber aus Fehlern lernt man.
Klar,
so
ist es. Also es war halt, die Saison lief irgendwie völlig anders als die vorherige Saison. Ja. Insbesondere, weil eben das Pokalspiel in Mühlhausen auch so ärgerlich war, als da dieser Elfmeter vergeben wurde und jeder eigentlich davon ausgegangen ist, das ist eine Zwischenstation auf eine historische Pokalsaison.
Aber genau das ist der Fehler gewesen. Ja. Wir haben davor Pokal gegen Wacker Nordhausen im Elfmeterschießen gewonnen. Die waren eine Klasse über uns.
Genau.
Und sind dann nach Mühlhausen gefahren mit einer absoluten Rumpfelf von unserer Seite. Da hatten wir fast keine Auswechsler mit.
Ja.
Und wenn ich dann, haben wir, weiß nicht, unentschieden haben wir gespielt, gab ja auch Elfmeterschießen.
Ja.
Und die Fans haben halt was anderes erwartet, aber wir haben gegen den Liga-Konkurrenten gespielt, das war kein Fall, wir haben nicht gegen den Bezirksligisten gespielt. Und sind dann, egal wie das Spiel war, schlecht, gut, aber das war eine Mannschaft, die war auf einer Höhe mit uns und sind dann im Elfmeterschießen ausgeschieden. Da habe ich auch in der Kabine der Mannschaft Vorwürfe gemacht, weil da haben sich einige rausgedrückt, die erfahren sind, um so ein Ding zu schießen. Man haben die den Kleinsten vorgeschickt, der überhaupt nichts dazu konnte im Endeffekt. Da gab es auch in der Kabine von mir eine prächtige Ansage, wo dann auch die Spieler gesagt haben, ja Marc, du hast recht. Aber auch das sind wieder Fehler, wo ich sage, auch daraus lernt man. Aber ich fand da die Kritik von den Fans überhaupt nicht berechtigt und schon gar nicht auf diese Art und Weise, weil man im Elfmeterschießen im Pokal gegen einen gleich starken Mann, gegen eine gleich starke Mannschaft ausgeschieden ist.
Ja, das ist...
Das sind die Erwartungshaltung einfach anders gewesen. Ne?
Genau, sachlich hast du natürlich, habe ich wenig Gegenargumente. Emotional war man natürlich nach dieser Saison, waren wir ja im Prinzip Bundesligist. Ja, also weil das darf man halt nicht vergessen, dass da emotional was ganz anderes im Bild entstanden ist, wie groß man ist.
Und auch
ist.
Die Vorrunde Runde davor, halt, wie gesagt, auch gegen Wagner Nordhausen noch mit Niederschießen gewonnen hat. Ja, das ist ja auch noch ein Punkt.
Genau, und da so entsteht das, ne, natürlich. Aber grundsätzlich hast du ja eben die Fehler, eben auch wer Elfmeter geschossen hat, das sorgte ja schon für Überraschung. Und da hat man natürlich denjenigen auch irgendwie kaputt gemacht mit diesen Elfmeter. Also wenn das so
ja, nie, ja.
Ne, das muss man
ist halt so, sagen. Genau, das ist Fakt. Ja.
Okay, aber es kam die Winterpause und es kam im Februar die Situation, dass Gera 03 aufgelöst wird. Und es gab diese Situation, dass dadurch Spieler zu uns gekommen sind. Ich glaube, in der ersten Runde war Oliver Hoffmann. Wer war denn noch alles dabei? Ach, sind einige dabei gewesen, die in der ersten Runde zu uns gekommen sind. Es gab dann noch eine zweite Runde. Also manche haben eine Zwischenstation woanders gemacht, weil sie erstmal nicht zur Wismut wollten. Ist ja auch alles okay.
Ja.
Und dann gab es eben aber auch dazu, dass Alexander Just zu uns gewechselt ist. Juster hat lange bei SV Schottina gespielt. Wollte dann, glaube ich, eigentlich wegen des Studiums zu Sachsen-Leipzig oder Chemie Leipzig, Sachsen-Leipzig war es damals, glaube ich, noch.
Ja.
Und hat dann eben in der Oberliga-Saison, weil Gera 03 ist ja aufgestiegen nach dem Derby, weil sie als Meister feststanden, hat dort ein Angebot wahrgenommen oder hat sich dort verpflichten lassen und stand dort im Tor.
Ja.
Und das sorgte immer schon mal für ein paar Fragezeichen. Und es gab da auch ein viel zitiertes Interview oder eine Frage von ihm vor einem Spiel, wo wir bei Schott gespielt haben, wo er über uns so ein bisschen gesprochen hat, was nicht so respektvoll war. Also wo viele auch gesagt haben, also irgendwie verstehen wir das gerade nicht. Unser Präsident Just und sein Sohn, ja, das passt nicht zusammen. Ja. So, und dann hieß es, Alexander Just kommt zu uns. Ja. Und dann hast du im Gästebuch, damals gab es noch ein Gästebuch, was natürlich verteufelt wurde, weil dort einfach jeder reinschreiben durfte, das gefiel der Vereinsführung überhaupt nicht, wie überhaupt das ganze Internet viel zu viel ist. Da wurde ja immer intensiv diskutiert und dort hast du dich tatsächlich verabschiedet. Ja. Und das war schon was Besonderes, gerade vor dem Hintergrund eben, dass du tatsächlich einer von uns warst. Also, dass du einer der warst, wo man es gehört hat, der gehört zu uns. Und jetzt geht er einfach, das war schon hart.
Ja, ich habe es ja in den Reaktionen auch gemerkt. Es haben mich auch viele Leute darauf angesprochen oder auch was geschrieben und so weiter oder mal angerufen. Das war für mich auch nicht einfach, weil ich sag mal, keine Ahnung, war es Dezember, habe ich noch, wie ich es dir gesagt habe, gerade mit Kiwi, mit Familie, mit Bande und Familie am Tisch gesessen, haben unsere Winterpause besprochen, wie wir das handhaben, wer wann wie wo Urlaub fährt. Und so haben wir es auch gehandhabt. Und dann war ich im Urlaub eine Woche und in der Woche ist der Wechsel verkündet worden von Alexander Just.
Das hast du so nebenbei erfahren?
Also das habe ich nebenbei im Urlaub von meinem Papa, der es in der Zeitung gelesen hat, erfahren.
Oh.
Mhm. Und dann sind noch ein paar Aussagen so von Kiwi dazugekommen, dass er nicht einverstanden war mit meiner Urlaubsplanung, dass ich während der Vorbereitung eine Woche im Urlaub war, obwohl wir das, wie gesagt, zu sechs sogar vorher besprochen hatten. Das gleiche Thema ging der Banner auch, der war auch noch mal eine Woche im Urlaub. Und da sind so viele Sachen dann so zusammengepoltert, wo ich sage, das ist aber jetzt alles ein bisschen unangenehm. Ich muss natürlich sagen, solange wie Udo Korn war, hatte ich natürlich Privilegien ohne Ende. Der Udo hat alles für mich gemacht, der hat mich völlig in Ruhe gelassen, der hat gesagt, Marc, du kommst jeden Tag zum Training. Was du machst, entscheidest du. Wir brauchen dich in einem gesunden Zustand. Nur du weißt, was du brauchst in deinem Alter jetzt. Kannst du das selber einschätzen. Und das hat ja super, super funktioniert. In dem Moment, wo ich fünf Spiele mache und davon sechs Tore durch die Hände rutschen lasse, funktioniert das natürlich nicht mehr.
Klar.
Wenn ich gut bin, wenn ich meine Sache mache, dann funktioniert das natürlich auch. So. Und natürlich war ich auch schon in einem gewissen Alter, wo ich nicht mehr jeden Lauf im Wald mitmachen konnte und da ein bisschen dosieren musste und das auch gemacht habe. Und das heißt, das war, ging ja schon so in die Richtung. Ich hätte das gerne noch ein, zwei Jahre für die Wismut so weitergemacht. Aber unsere Absprache, das habe ich am Anfang schon mal erzählt, mit der Vereinsführung war ganz klar, ich stehe im Tor, es wird ein junger Torhüter geholt, der herangeführt wird, der dann auch mal ein paar Spiele machen kann und ein bisschen lernen kann, sodass wir einen ordentlichen, fließenden Übergang machen von mir zu einem neuen Torhüter, den sie sich hochziehen möchten.
Klar.
Das war ganz klar die Absprache. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, wenn ihr einen gleichwertigen oder einen besseren Torhüter habt als ich, dann nehmt den. Ich habe Familie, ich habe mit meiner Firma sehr, sehr viel zu tun. Und ich mache das aus Liebe zum Fußball, aus Liebe zum Verein, aber ich fahre nicht jedes Wochenende durch die Republik, wenn ich eigentlich in meinem Unternehmen stehen müsste, wenn ich dann nicht spiele. Ne?
Ja.
Das ist einfach so, das ist keine Erpressung oder sowas, aber das ist einfach so, wie die Realität ist. Ja.
Und mit wem hat
das hat auch kein, ich habe da nie ein Problem gehabt, wenn wir das gesagt hätten, ein junger Torhüter kommt und ich mache ein paar Spiele nicht, das ist ja völlig außer Frage. Das war ja so verabredet mit der Vereinsführung, sprich mit Hermann Just und Dietmar Kaiser war das
okay.
So verabredet.
Okay.
Mhm. Ja. Und naja, wie gesagt, dann komme ich aus dem Urlaub und höre das, lese das, lass mir das alles erzählen. Und da war natürlich mein Hals schon mal mächtig. Vor allen Dingen, ich meine, wir brauchen echt drumherum reden. Hermann Just, der Vater von Alexander Just, war unser Präsident. Der war eigentlich der, der den Verein am Laufen gehalten hat. Der hat die finanziellen Mittel fast alleine damals zur Verfügung gestellt hat. Das war natürlich schon der Mann. Ja, und dann bin ich zum ersten Training, nachdem ich wieder da war, das war auf dem Kunstrasenplatz, war ich da. Und da saßen sie nun alle, Kiwi in der Ecke und die zwei Vereinsführenden sozusagen. Die hatten jetzt schon mitbekommen, dass ich dann gesagt habe, das ist nicht so das Zwingende, wie ich das mir jetzt so vorstelle, aber nicht auf die Art und Weise.
Ja.
Und im Endeffekt habe ich dann die Frage gestellt, das war da der ausschlaggebende Punkt. Klar, für mich stand eigentlich fest, wenn der Alexander Just da ist, der Sohn vom Chef, dann wird es schwierig, ja, das ist ganz klar. Mit den Äußerungen von Kiwi da noch dazu war die Situation fast ausweglos, dass ich spiele. Und dann habe ich halt einen Hermann Just in diesem Gespräch unter 6, 8 Augen gefragt, Hermann Torwart, warum ist denn der Alexander jetzt bei uns? Und da hat der Hermann Just wie aus der Pistole geschossen gesagt, na, weil der Alex spielen muss. Hm. Und damit war für mich das Buch zu. Ja, dann habe ich gesagt, alles klar, die Aussage reicht mir. Hm. Dann bin ich kurz in die Kabine gegangen, habe allen die Hand gegeben, habe allen auf Wiedersehen gesagt. Und habe draußen danach noch lange mit Udo Korn gesprochen, der stand ja auch draußen, der wusste ja auch, was los ist. Und dann war das Kapitel eigentlich auf ganz schnelle Art und Weise und auch, wie ich finde, auf sehr unangenehme Art und Weise zu Ende, um mich natürlich von den Fans irgendwie zu verabschieden.
Ganz kurz, bevor wir zu dem Gästebucheintrag kommen, hat Udo Korn was dazu gesagt oder ist das mehr so im Bereich Privaten?
Ja, das war privat. Er hat gesagt, er kann das auch nicht verstehen, das ist völlig klar. Und er ist ja da auch schon mit Kiwi mit einigen Sachen nicht einverstanden gewesen. Aber das lief, glaube ich, auch viel über Kiwi seinen Kopf hinaus. Ich glaube, Kiwi hat das auch noch nicht mal gewusst, dass das so passiert. Okay. Das haben die zwei Elternherren, glaube ich, unter sich ausgemacht. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe da mit Udo Korn von Anfang an bis zum letzten Tag eine super Beziehung gehabt. Und das kam ja dann noch mal zu einem Spiel dann später noch mal. Ja, war für mich komisch, war für mich auch unangenehm, muss ich sagen, war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Nee, insbesondere das Ende nicht und letztendlich, ich kann mich noch erinnern, das sickert das so nach und nach halt durch, wer zu uns kommt, das kam so.
Ja.
Und diese Geschichte mit Alexander war dann doch sehr plötzlich, die da kam und ja, dann hast du dich im Gästebuch verabschiedet und hast dort auch mitgeteilt, dass du gehst. Das sorgte eben auch bei Fans nicht nur für Begeisterung, weil sie dich gern behalten hätten. Ne?
Mhm. Ja, genau so war es ja. Ich habe aber auch ja, wer das gelesen hat, nichts Böses geschrieben. Ich
habe gar nicht.
Abmachungen waren so.
Ja.
Dann ist es leider so, aber man sieht ja, dass ich bis zum heutigen Tag da bis mir treu geblieben bin, jetzt in der Traditionsmannschaft noch spiele, wenn wir denn mal spielen dürfen.
Ja.
Und ich habe da noch mal das letzte Saisonspiel sogar noch mal gemacht.
Richtig, am 16. Juni 2012 in Leinefelde. Ja. Eigentlich ein wirklicher Bums, weil dort kein Zuschauer ist, aber es waren einige Fans mit dabei, die hatten auch so eine Mottofahrt und hatten sich interessant verkleidet. Und das Ganze ist halt auch ein besonderes Spiel, weil es gab ein Debüt zu diesem Spiel. Von zwei Spielern, der eine ist Philipp Herzig, der spielt nicht mehr, zumindest bei den Männern der BSG. Und der zweite ist Dimitri Puhan, der dort sein erstes Spiel hatte, vor seinem 18. Geburtstag. Und der ja die ganze Zeit danach in feste Säule der Mannschaft ist und eine Identifikationsfigur und sich wirklich sehr, sehr stark auch entwickelt hat. Diesem Kater. Und du bist dort verabschiedet worden. Da Kiwi im Urlaub war, war Udo Korn Trainer und hast gemeinsam mit Michael Horn dein letztes Spiel im Bismut-Trikot gemacht.
War natürlich auch, ich meine, Udo Korn war ja der Fuchs. Ne? Der hat dann mich angerufen und gesagt, hier, Kiwi ist nicht da, wir machen das jetzt einfach. Hat natürlich auch zwei Medaillen, damals war die zweite Mannschaft, ich weiß gar nicht mehr, kurz vorm Aufstieg, kurz vorm Abstieg, weiß nicht mehr, hatten keinen Torwart mehr so richtig und im Endeffekt hat ja der Juster, glaube ich, in der zweiten Mannschaft gespielt. Mhm. Da hat Udo Korn gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hat mir mein Abschiedsspiel gegeben und hat die zweite Mannschaft mit dem Alex Just verstärkt.
Ja.
Ja, da war er ja schon immer Fuchs. Ja, aber auch da sind, auch beim letzten Spiel waren Sachen dabei, wo ich halt sage, das ist halt schwierig. Ich bin verabschiedet worden, klar. Und Stefan Obanski stand neben mir, der hat auch sein letztes Spiel gemacht. Den hat keiner angeguckt, den hat keiner verabschiedet. Wobei alle wussten, dass er sein letztes Spiel macht. Und ich weiß ja genau, wie wir nach dem Spiel mit den Fans noch dagestanden haben und wann er sich noch erklärt hat und so weiter. Aber das sind halt so Sachen, das ist halt schwierig. Wenn der Kapitän geht und wird nicht verabschiedet, und ich stehe daneben, ich werde verabschiedet, ist schon, da sind schon ein paar Sachen gewesen, wo ich sage, es gab es doch einige kleine Fehlerchen dann.
Warum war das so? Warum war das mit, warum hat
das
man.
Das weiß keiner, das mhm. weiß ich nicht, keine Ahnung. Da.
Und Banne ist ja, also das für die Hörer, die damals nicht dabei war, nicht nur Kapitän, sondern das war auch eine Identifikationsfigur durch seine Art des Spiels. Also der hatte im Prinzip.
Überhaupt durch seine Art des Spiels und auch durch seine Art des Umgangs mit allen. Ne?
Genau, hat er eigentlich immer schon die gelbe Karte.
Ja, die war immer eingepreist, genau. Ja. Das erzähle ich meinem kleinen Sohn noch, wenn wir im Garten toben und es kommt ein Foul, Banne. Na, ruft er dann, dann weiß er, was war. Genau.
Ja. Ja, das war schwierig und da war letztendlich die Zeit bei der BSG vorbei. Wie gesagt, du hast jetzt gesagt, du bist in der Traditionsmannschaft noch aktiv, ihr spielt, wenn es möglich ist. Ja. Verfolgst du sonst so, was aktuell passiert oder ist das einfach aufgrund deiner intensiven beruflichen Belastung gar nicht so möglich, dass man da regelmäßig guckt und prüft, was da so passiert?
Also ich gucke schon, natürlich gucke ich, aber viele Zusammenhänge kriege ich ja hier in Jena gar nicht so mit, die dann intern sind. Ne? Nur von einem Zeitungsartikel, das reicht nicht. Und wenn wir, sage ich mal, in der Traditionsmannschaft spielen, da erzählen wir uns auch eher alte Geschichten als die neuen Geschichten. Das ist auch einfach so, wobei das riesig Spaß macht, mit den alten Fußball zu spielen, ob das jetzt Banne ist, Francis Wetzel. Das sind ja wirklich viele dabei, ein paar sind sogar noch. Meistens bin ich der Älteste, so als immer, meistens gar nicht. Ab und zu ist noch mal ein, zwei Ältere mit dabei. Aber klar verfolgt man das. Und das ist ja auch ein ständiges Hoch und Runter. Und immer wieder tauchen neue Schwierigkeiten auf. Das ist schon, da muss man schon gut am Ball bleiben, wenn man da überall mit dahinter steigen will.
Ja, es ist ein schwieriges Feld. Umso schöner ist es, an diese Zeit zu erinnern, wo die Wismut von ganz unten wieder zurückgekehrt ist auf die Bühne der Landesliga und eine fantastische Saison 2010, 2011 feiern konnte. Mir war es wichtig, das heute im Podcast aus Wismut-Sicht mal darzustellen, auch was damals der Erfolgsfaktor war, nämlich die Gemeinschaft. Und ich finde, das haben wir ganz gut rausgearbeitet und auch dargestellt, dass es da auch immer mal Aufs und Abs gibt und auch Herausforderungen gibt.
Ja. Aber vielleicht kann ich noch eine kleine Sache erzählen, was ich vorhin noch an, wo wir gesagt haben, wie ist die Konkurrenzsituation, wie ist es in der Mannschaft gestellt. Das waren halt, wie ich gesagt habe, die großen Unterschiede. Und da wollte ich eigentlich nur nochmal vom Timmy, also meinem Ersatztorwart, nochmal sagen, er hat natürlich da einige starke Sachen gemacht. Zum Beispiel nach dem Jena-Spiel. Er hat bis zuletzt gehofft, dass er spielt, weil meistens hat der Ersatztorwart die Pokalspiele gemacht. Mhm. Und dann hat dem Udo Korn gar keine Beachtung geschenkt. Er hat nicht mehr erwähnt, wer am Tor steht, weil es für ihn klar war, dass ich spiele. Mhm. Ja, das hat den Timmy schon sehr, sehr getroffen. Und nach dem Spiel hat er mir abends geschrieben, in unglaublicher Art und Weise hat er gesagt, Marc, zum Glück hast du gespielt, was du geleistet hast. Das hätte ich an diesem Tag niemals leisten können. Und da muss ich sagen, das ist schon allergrößter Respekt. Ich weiß nicht, ob mir das so über die Lippen gekommen wäre zu einem Konkurrenten. Und allein daran sieht man, sage ich mal, wie der Mensch war, Robert, und wie wir trotzdem zusammen gestanden haben als Mannschaft, weil das muss man erst mal sehen. Und wie gesagt, auch im Gästebuch hat er nach meiner Verabschiedung, da war ich nicht mehr da, hat er auch noch mal einen Text dazu geschrieben. Das sind so Sachen, die vergisst man nicht und die zeigen auch wirklich, wie es damals in der Mannschaft war. Nämlich da hat es wirklich, wirklich gestimmt.
Und auch im Umfeld. Das muss man sagen, das war eine Einheit. Natürlich. Das war eine Einheit. Und umso wichtiger ist es, sich in der heutigen Zeit an diese Zeit zu erinnern. Marc, ich danke dir sehr für deine Einblicke. Ich wünsche dir, dass du bald wieder losstarten kannst mit deinem Fitnessstudio. Ich wünsche dir beruflich viel Erfolg, privates Glück. Und ich freue mich sehr, wenn ich dich vielleicht mit der Traditionsmannschaft wieder beim Szene-Cup auf dem Parkett bewundern darf. In diesem das Sinne, auf jeden Fall. Glück auf und vielen Dank.
Glück auf, ich danke auch. Alles Gute.